Es ist das 21. Jahrhundert. Seit mehr als 2,5 Stunden sitzen Frank und Stefan bewegungslos auf unbequemen Stühlen. Sie sind die Labergötter des Kaffeesatz, für die bei jeder Aufnahme tausende Getränke geopfert werden, auf das sie niemals wirklich die Klappe halten sollen. Doch selbst in ihrem halbnüchternen Zustand haben die beiden noch längst nicht alles zu Ende erzählt. Mächtige Worte kreuzen das erdnussverseuchte Miasma des Schankraumes, die einzige Route zwischen draußen und der Toilette. Ihr Weg beleuchtet von einer Deckenlampe mit 3 funktionierenden Glühbirnen, der physischen Manifestation monatlicher Gebühren an 1 Energie Sachsen. Ein Hörer in diesem Podcast zu sein, bedeutet einer von vielleicht so um die 200 zu sein. So genau wissen wir das selbst nicht. Es bedeutet, sich in der abwechslungsreichsten und nerdigsten Auswahl an Themen zu bewegen, die so eine Kulturkneipe aufwarten kann. Dies sind die Geschichten aus dieser Kneipe. Vergiss die vielen Dinge, die du heute noch draußen an der frischen Luft erledigen wolltest, denn diese Episode fängt praktisch gerade erst an. Vergiss das Versprechen von halbstündigen Episoden und kurzen Bits für zwischendurch, denn in der düsteren Finsternis der fernen Zukunft gibt es noch einiges zu entdecken. Es gibt keinen Frieden zwischen den Ohren, nur ein endloses Gelaber und Wissen und das Gelächter bierdurstiger Nerds.
Ist für sich schon geil. Also Imperium ist halt sehr, sehr Posterboy-artig. Chaos ist der perfekte Gegenspieler mit auch so dieser Dualität, die du rausgestellt hast. Jetzt kommen wir zu dem Bereich, der irgendwie am buntesten, vielfältigsten ist, der aber manchmal so auf mich auch wirkt, als ob man einfach in jede Horrorfilm-Ecke und Sci-Fi-Ecke mal gegriffen hat und irgendwas Fantasy-Ecke. Rausgezogen und Fantasy-Ecke rausgezogen. Bei meinem Bierstand, ich bin jetzt bei 2 Estrella und habe mir gerade noch ein einziges Landbier aufgemacht. Ich unterdrücke für diese letzten 6 Stunden den Drang, mir jetzt einfach eine Pizza hierher zu bestellen. Aber ich bin jetzt in so einem guten Modus, wo mir auch schnell langweilig wird. Das heißt, ich habe grundsätzlich die Chance, Frank hier ein bisschen mehr anzutreiben. Mhm. Vielleicht gehen wir durch manche Fraktionen ein bisschen schneller durch. Wenn ihr die als unterrepräsentiert empfindet, besteht ja immer noch die Möglichkeit, Feedback einzureichen und zu sagen, nee, Moment, also hier über diese und jene Fraktion möchte ich aber noch mal mehr erfahren. Aber wir sind an der Stelle, wo wir in dem riesengroßen Bereich Xenos angekommen sind. Xenos steht ja quasi für Außerirdische oder in dem Fall, weil ja vieles aus der Perspektive des Imperiums gesehen wird, als Nicht-Menschliche. Mm. Ne? Alles, was jetzt ja nicht unserer menschlichen Spezies entspricht, das sind quasi Außerirdische und dort tauchen wir jetzt rein.
Genau.
Und wir starten wahrscheinlich wieder mit Zitaten, nehme ich an.
Richtig.
Jo.
Das erste Zitat. Stelle einem Elder niemals eine Frage, denn du wirst 3 Antworten bekommen. Alle sind wahr und du wärst vorgewesen, sie nicht zu wissen.
Okay, das klingt ein bisschen Screaming-mäßig, so als ob irgendwas geplant wird. Elder, ich habe ja im Prinzip direkt schon was vor Auge, das sind im Prinzip die Space-Elfen.
Ich trage schöne Klamotten, pflege mein Haar und lasse mir die Zähne bleichen. Ich fahre Motorrad, spiele Klavier, schreibe Gedichte und forsche nach einem Mittel gegen AIDS. Ich bin schon ein ziemlich geiler Typ.
Genau.
Und zwar auch so diese klassischen Klischee-Elfen im Sinne von überheblich. Mhm. Die können viel, klar. Ne? Also zum Beispiel ist immer so ein bisschen Legolas. Der kann ja sogar, das ist der Einzige, müsste mal drauf achten, wenn der Herr der Ringe guckt, der keine Spuren im Schnee hinterlässt. Mhm. Der ist hunderte Jahre alt, so der hat extrem viel Wissen, der ist geskillt in allem, der kann nicht versagen. So in der Richtung. Die haben aber halt ein ganz anderes Problem, das wir auf alle Fälle mit nennen müssen, aber im Prinzip Space-Elfen.
Genau.
Ne? Die haben auch spitze Ohren und alles, ja. Ne? Und so ein bisschen, sagen wir, dieses längliche Gesicht, meistens so eine blasse Hautfarbe und sind wirklich so ein bisschen, ja, Legolas in Sci-Fi-Rüstung. Ne?
Genau. Hm. Die Eldar nehmen da, das offiziell heißen die jetzt Eldari, weil Eldar ist ja aus, wer Herr der Ringe gelesen hat, weiß, dass die Eldar sind im Grunde die Elben, eine sehr alte Rasse der Elben. Mhm. Das haben Games Workshop einfach geklaut.
Ah.
Oh nein.
Oh nein.
Die Eldar sind eine der ältesten Rassen im Universum. Mhm. Sie wurden von einer uralten Rasse, bekannt als die Alten, geschaffen, im Krieg gegen eine andere Fraktion, die wir später nennen. Sind halt typischerweise Elfen mit extremen psionischen Potenzial und der Fähigkeit, Emotionen zu empfinden, die für uns Menschen überhaupt nicht vorstellbar ist.
Ja.
Die Eldar haben einen Großteil seit 60 Millionen Jahren quasi bevor die Menschheit auf den Plan trat, hatten die quasi den Großteil der Galaxie übernommen, haben quasi ihr perfektes Sternenreich geschaffen, wo kein Elder bis ins Jahr 25.000 nach Christus haben die halt gelebt, hatten ihre perfekte Existenz.
Klingt aber auch so wirklich so exakt Elfen abgeschrieben, weil die sind ja in vielen Fantasy-Werken auch so ein bisschen das vorherrschende Volk gewesen, das erstmal schon alles kontrolliert hat. Und dann ist irgendeine Scheiße passiert, die sie dezimiert hat. Ne?
Und diese Scheiße war ihr eigener Hedonismus. Die Elder waren natürlich langlebig. Sie hatten eine Technologie, die einfach dafür sorgte, dass ich habe Hunger, Fingerschnippen, essen. Ich möchte dorthin, Fingerschnippen, ich bin dort. Ich sterbe, ich werde wiedergeboren, also was interessiert es mich?
Irgendwann wird es sehr langweilig
wahrscheinlich. Genau. Und die Elder haben halt schließlich angefangen, mit Exzess zu arbeiten. Haben angefangen, okay, vielleicht möchte ich nicht ein Steak haben, sondern Elfensteak. Vielleicht ist das Theaterstück etwas interessanter, wenn die Schauspieler dabei wirklich sterben. Vielleicht ist das Kunststück interessanter, wenn ich das in Blut male. Vielleicht sind Sex-Dungeons was man schon den Kindern beibringen sollte.
Und sie in Flammen stehen.
Ja.
Der Floor ist Lava.
Wer vielleicht schon jetzt meine Hinweise ein bisschen versteht, weiß, die Elder haben den Chaosgott Slaanesh in die Existenz gemörderfickt.
Man muss es so sagen. Die haben sich so lang ihren Exzessen und ihrem Hedonismus hingegeben, bis irgendwann mal einen großen Knall gab.
Ja.
Und quasi diese kontrollierten, wir sind ja, wie gesagt, alle Emotionen werden in den Warp geleitet. Wenn du deine Emotionen durch Drogen, durch Exzess und durch was weiß ich halt pushst und das alles auf einmal, es ist wie wenn du in eine Steckdose pinkeln würdest. Irgendwann rums halt.
Genau. Im Jahr 30.000 also schließlich. Ich glaube, dieser Fall fing an 25.000 nach Christus, also quasi als diese Warp-Schwimmer anfingen. Und das in Anführungszeichen zufällige Ende dieser Warp-Stimme ging einher mit der Geburt von Slaanesh. Slaanesh kam in Existenz, riss einen Warp-Riss, das sogenannte Auge des Terrors, irgendwo in die nördliche Seite der Galaxie. Also die haben sich ja über die ganze Galaxie ausgebreitet.
Ja, aber wie bei Terra hast du ja halt irgendwo so einen zentralen Punkt gehabt.
Genau. Und in dem Moment, wo Slaanesh geboren wurde, hat Slaanesh 90% oder 99% sogar aller Elder getötet und ihre Seelen gefressen. Und jeder Elder, der jetzt noch am Leben ist, wenn er stirbt, landen ihre Seelen direkt bei Slaanesh.
Die werden gefressen, genau. Vorher hast du das Ding, die werden wiedergeboren. Genau. Also du kannst halt endlos Fun haben und alles Mögliche machen und auf einmal sind die mit Sterblichkeit in dem Sinne konfrontiert, ja, dass ihre Seele von einem Dämon gefressen wird.
Ja.
Am Ende, genau.
So, da gibt es dann jetzt halt die normalen Elder, die schon lange bevor Slaanesh geboren wurde, sagten, ey Leute, ihr wisst schon, das ist ganz schön scheiße hier, was hier abgeht. Wir nehmen uns unsere Schiffe, unsere Kontinentschiffe, unsere Weltenschiffe, verpissen uns, weil damit wollen wir nichts zu tun haben.
Ich werde an den einzigen Ort fliehen, der noch nicht korrumpiert wurde vom Kapitalismus, in den Weltraum.
Genau, das ist quasi die Fraktion unter den Elder, die sind in kontinentgroßen Schiffen unterwegs. Das ist ein Kontinent als Raumschiff und die blubbern irgendwo durchs Weltall. Die haben quasi keine feste Heimatwelt, das sind Nomaden und die leben auf diesem Schiff.
Genau, die schützen sich davor verschlungen zu werden, indem sie sogenannte Seelensteine tragen. Das heißt, wenn ein Elder jetzt heutzutage stirbt, also ein Weltenschiff-Elder stirbt, dann wird seine Seele halt in einen der Steine verfrachtet, den sie am Körper tragen. Das heißt, wenn man sich Bilder von Elder anguckt, haben die halt diese super elaboraten Rüstungen an, wo haufenweise Edelsteine dran sind. Einer dieser Edelsteine für sie selbst bestimmt, die anderen Edelsteine sind ihre Vorfahren. Das heißt, wenn ein Elder halt sagt, ich kommuniziere mit meinen Vorfahren, dann meine ich das wörtlich. Und sie können ihre Vorfahren halt auch benutzen, um bestimmte Konstrukte anzutreiben. Es gibt zum Beispiel eine ganze Fraktion von Elder, die so weit runtergeschlachtet wurden, dass sie gezwungen sind, ihre Vorfahren in Maschinen zu stecken, damit diese Maschinen halt die Truppen ersetzen können. Und ansonsten haben die Elder einen ganz starken Samurai-Vibe. Dieses Bushido, also diese Selbstkontrolle, diese Selbstdisziplin, die sie ganz stark anstreben.
Ja, ja. Ich meine auch, die Elder, die spielen sich, glaube ich, so ein bisschen Hit-and-Run-Taktik-mäßig. Die können, glaube ich, sehr schnell, sehr hart zuschlagen, ziehen echt den Kürzeren, wenn sie halt lange auf dem Feld stehen müssen irgendwo und sich halt nicht bewegen, meine ich. Ne?
Das sind sie leider auch, also das ist tatsächlich in Lore und im Tabletop so. Im Tabletop, ja, sie sind halt Glaskanonen. Sie schlagen hart zu, halten aber nichts aus. Also müssen sie quasi aus Reichweite wieder raus, bevor der Gegner zurückschlagen kann.
Ja.
In der Lore ist halt dadurch, dass die Elder eben so fraktioniert und so wenige sind sie gezwungen, Hit-and-Run-Taktiken zu machen, weil sie einfach wissen, sie können sich die Verluste nicht leisten. Das ist halt im Endeffekt die Krux an den Elder.
Ja, Aber dieses Thema Sterblichkeit steht halt über diesen Elder richtig krass drüber, ne? Weil sonst konnten sie quasi nicht sterben. Und jetzt sperren sie ihre Seelen in Seelensteine ein, bloß um eben nicht von einem Dämon gefressen zu werden. Ja. Also es ist halt, das Gemeine ist halt, wenn wir diesen religiösen Aspekt so ein bisschen antippen, ist es so dieses, du weißt, dass du in die Hölle kommen wirst. Wie gestaltest du dein Leben? Also egal, wie viele gute Taten du vollbringst, du kommst halt in die Hölle und wirst halt von so einem Dämonenfürsten zerfickt in alle Ewigkeit. Und so, wie kannst du diesem Scheiß halt entkommen? Das ist auch ein spannender Aspekt grundsätzlich, genau. Ja. So, das sind so die Craftworld, heißt das dann, glaube ich, Elder, also die auf ihren riesigen Raumschiffen rumfliegen und so Samurai-mäßig unterwegs sind, genau.
Vielleicht noch dahin betonen, warum Samurai, weil sie quasi jeder Elder, wenn er... Wir haben ja vorhin gesagt, dass Elder diese extremen Emotionen empfinden. Mhm. Die versuchen sich quasi damit im Reinen zu halten, indem sie bestimmte Pfade bestreiten. Mhm. Das heißt, wenn sie einen bestimmten Beruf ausüben, wie zum Beispiel halt eine Banshee oder eine Phönixkrieger oder sowas, dann folgen die diesem Ding auch wirklich knallhart, damit sie nicht nach links oder rechts abweichen können. Mhm. Weil sie halt ihren Geist so stehlen müssen, damit sie nicht in Versuch geraten, diesem Hedonismus zu verfallen.
Ja.
Genau, aber du wolltest ja wahrscheinlich zu den anderen Elder übergehen, die Drukhari.
Genau.
Auch bekannt als die Dark Elder.
Bitte behalten Sie die gute Stimmung. Wir legen noch Nutten, Koks und frische Erdbeeren drauf.
Genau, also im Prinzip, wir haben dann die Dunkelelfen, die, glaube ich, den Hedonismus einfach weiter betrieben haben. Du hast ein Zitat, nehme ich an.
Ich habe sogar zwei Zitate.
Okay.
Warum reiten wir auf diesen eleganten Speedern? Um die Schreie unserer Beute besser zu hören, während wir sie jagen. Um die Angst in ihren Gesichtern zu spüren und den verlockenden Geruch ihres Blutes in der Luft als Vorspeise vor dem Festmahl zu schmecken. Aber vor allem reiten wir, damit das Gemetzel so schnell wie möglich beginnen kann.
Okay. Da kommt halt dieser Folter-Vibe irgendwie mit durch. Ich meine, dass diese Dark Elder statt diesen Seelenstein für sich entdeckt haben, dass sie Slaanesh entkommen können, indem sie andere Leute möglichst lange quälen. Die macht, glaube ich, mehr Gefangene, als sie jetzt eigentlich Leute töten.
Ja, genau. Die Dark Elder sind quasi die Nachkommen oder die Überbleibsel von, wir haben vorhin gesagt, dass die Elder quasi zu ihren Hochzeiten quasi überall Hedonismus betrieben. Überall Mord, überall Folter, überall Kannibalismus.
Ja.
Wenn die das nicht gereicht hatte, sind die in den sogenannten Webway abgehauen.
Stimmt, das ist ein bisschen der Special Trade von den Elder allgemein.
Okay, genau, ja. Dann unter Kontext, das Webway ist quasi die Möglichkeit der Elder, zwischen den Sternen zu reisen und den Warp zu benutzen.
Genau,
die sichere Methode. Die sichere Methode, genau.
Ja, genau.
Und die Dark Elder hatten halt damals in diesem Webway eine Stadt gegründet namens Komorra. Das ist quasi wie so
bei Sodom und Gomorra oder was?
Das plus Port Royal.
Okay.
Quasi so diese Piratenstadt, wo alles möglich ist.
Ja, ja.
Wo du alles findest, wenn du es brauchst. Mhm. Und halt bedenke, bei den Elder war alles abgefuckt in den normalen. Und wenn dir das nicht gereicht hat, gehst du nach Komorra. Wenn dir die illegalen Sachen nicht gereicht haben, gehst du dorthin, wo selbst das illegal ist.
Ja.
Als Slaanesh geboren wurde, waren die Dark Elder, also die Leute in Komorra, halbwegs sicher. Das heißt, Slaanesh hat sie so ein bisschen mit einem kleinen Finger da irgendwo, so ein bisschen, ganz bisschen. Aber wie du schon sagtest, die Dark Elder haben halt rausgefunden, ey, okay, wenn ich diesen Monkai, diesen Mensch, foltere.
Das ergibt sich mehr, wenn man das liest, aber das wird quasi, es ist so eine Verballhornung von Monkey. Die nennen Menschen halt Monkey, also Affen.
Ja, Elder betrachten uns als Affen.
Genau.
Also diese Dark Elder wissen ganz genau, wenn ich 50 Monkai foltere, vergewaltige, wenn ich ihre Kinder zu Stuhlhockern verarbeite, wenn ich sie zu Tausenden in Arenen abschlachte, dann macht mir das nicht nur Spaß, sondern ich bleibe jung, ich bleibe am Leben, meine Seele bleibt erhalten.
So ein bisschen die Elizabeth Bathory-Methode, so im Blut von Jungfrauen baden, um sich selbst zu erhalten.
Ja,
ne?
Ist es wirklich...
Xavier Naidoo bricht jetzt irgendwo wieder in Tränen aus.
Genau, aber das ist tatsächlich... Meine Lieblingsgeschichte zum Beispiel von den Dark Elder ist eine andere Alien-Rasse, auf die wir später zu sprechen kommen, die hatten Hilfe gesucht. Die Dark Elder haben diese Hilfe angeboten, die Tau gegen eine invasierende Alien-Rasse zu verteidigen. Als Austausch wollten die nur Diplomaten tauschen. Quasi Dark Elder schicken ein paar von Leute von ihnen zu den Tau, die Tau schicken ein paar von ihnen zu den Dark Elder.
Die Sex-Dungeon-Gesellschaft.
Das wussten die Tau nicht.
Ja, okay.
Kurze Zeit später haben die Dark Elder angefangen, den Planeten, der verteidigt werden musste, zu überfallen. Haben gefangen genommen, wie du schon sagtest, um die zu foltern. Die Tau verteidigen sich und stehen plötzlich sogenannten Abscheulichkeiten gegenüber. Das sind quasi fleischgeformte Monstren, die Dark Elder in die Schlacht schicken, um halt als Schocktruppen zu dienen.
Mhm.
Und ein paar von diesen Schocktruppen sahen etwas vertraut aus.
Okay.
Ja, also natürlich die Diplomaten wurden in diese Abscheulichkeiten umgewandelt.
Mhm.
Das haben die Tau relativ übel genommen, haben angefangen, die Schiffe der Dark Elder anzugreifen, welche sich als Illusion herausstellten. Und während die Schiffe der Tau abgelenkt waren, haben die Dark Elder im Grunde den kompletten Planeten geradet.
Mm.
Niemand war mehr dort. als die Tau zurückkamen.
Okay, Finster.
Ja.
Die haben doch so, es gibt noch diese eine, die würde ich zum Abschluss mal noch irgendwie reinbringen. Da kannst du mal gerne noch was drüber erzählen, weil ich kenne im Großen und Ganzen bloß den Namen. Es gibt doch die Harlequins, glaube ich, noch innerhalb dieser Dark Elder-Fraktion.
Die waren früher eine spielbare Fraktion, sind aber jetzt heutzutage in den, nicht Dark Elder, sondern sind heutzutage quasi im Elder-Kodex mit drin. Also die kannst du quasi aufführen mit den Elder zusammen.
Okay.
Weltenschiff Elder. Auch wenn technisch gesehen, die Harlequins sind so bei normalen Elder und Dark Elder akzeptiert als wandernde Truppen.
Das ist im Prinzip so die schauspielende, also fahrende Schauspieltruppe, die alten Geschichten der Eldari erzählt.
Aber genau.
Im Prinzip diese alten Geschichten von Folter, Mord, Hedonismus und alles zur Ekstase treiben.
Aber auch als Warnung.
Ja.
Sehr explizit als Warnung.
Echt?
Ja.
Das wusste ich nicht. Ich dachte, die hatten so viel Spaß da dran.
Nee. Die Harlequins sind sehr explizit sogar gegen Slaanesh.
Aha, okay.
Die Harlequins bieten den letzten überlebenden Gott der Elder an, weil Slaanesh hat während ihrer Geburt quasi alle Götter der Elder getötet, außer drei. Isha, die Göttin des Lebens, welche von Nurgle gefangen genommen wurde und der seitdem an ihr seine Krankheiten testet und sie quasi die Heilung in die Leere flüstert. Laut dem Internet hat er Isha in ein Glas gesteckt und macht Dinge mit ihr. Dann Kayla Mensah Kane, der Gott des Mordens und Blutvergießens, der quasi Slaanesh im Zweikampf bekämpft hat, von Slaanesh nicht getötet werden konnte, aber in 1000 Stücke zerrissen wurde. Diese Splitter können halt die Elder benutzen, um einen Avatar von Kane zu schaffen. Der letzte Gott ist Chegorach, oder Kegorach, der lachende Gott der Elder, quasi ein Clown-Gott.
Mord im Zirkus Apollo, Clown Vetulski ermordet. Ja, wo gibt's denn sowas? Wer macht das denn?
Und jetzt muss man bedenken, die Rasse, die einen Gott des Hedonismus in die Existenz gemördert fickt hat einen Gott des Lachens.
Ja, was finden die wohl lustig?
Ja, ne? Und Kegorach schützt halt die Harlequins. Wenn sie sterben, dann kann Kegorach sie irgendwie vor Slaanesh schützen. Im Austausch dafür sind sie aber halt seine Agenten. Und die führen halt dieses Schauspiel auf vom Fall der Elder, um halt die Rassen dran zu erinnern, also um die Elder und Dark Elder dran zu erinnern, was passiert ist und warum man sich in Acht nehmen sollte.
Ah ja.
Aber halt, das ist ein interessantes Detail. Die haben einen Schauspieler in ihrer Truppe, den sogenannten Solitär. Der stellt quasi während der Schauspielerei Slaanesh dar und hat quasi dadurch den Segen von Kegorach und Slaanesh. Ist aber halt natürlich, andere Eltern meiden ihn, weil er spielt Slaanesh. Du bist quasi die Verkörperung von Slaanesh, ist aber halt auch die tödlichste Waffe in der ganzen Arsenal. Die Harlequins sind nicht einfach nur Schauspieler, sondern sie kämpfen gleichzeitig.
Also die schauspielern sich übers Schlachtfeld.
Genau.
Und wenn da zufällig jemand im Weg steht, während man seinen wirbelnden Klingentanz aufführt, dann ist das halt ein Problem, was die Person hat oder hatte.
Genau.
Also weil es geht darum, das Schauspiel aufzuführen.
Ja, okay. Ich persönlich finde tatsächlich die Harlequins ultra interessant, aber die haben irgendwie einfach sehr wenig an Lore und der Grund, warum die in die Elder als Armee Option mit eingeführt wurden, anstatt eine eigene Armee zu sein, ist leider, weil die quasi so wenig haben. Es war quasi nie genug Material für die Harlequins.
Die haben nicht so weite Truppenteile.
Genau.
Das sind im Prinzip eine Truppe von, weiß ich nicht, gefühlt 10 Leuten, wo jeder eine Rolle spielt, aber damit kannst du ja nie auf dem Schlachtfeld gegen 150 andere ziehen.
Ja, aber halt saucool eigentlich. Wenn wir aber schon bei Nebentruppen sind, können wir vielleicht noch die letzte Elder-Fraktion betrachten, die aber nicht spielbar ist, die sogenannten Exoditen.
Habe ich noch nie gehört.
Die sind super interessant und ich finde es immer noch schade, dass man die nicht spielen kann. Das sind im Grunde einfach nur Elder, die sagten, die Weltenschiff-Elder gehen nicht weit genug. Wir müssen zurück zur Natur.
Okay, Waldelfen.
Die auf Dinosauriern reiten.
Was?
Ja.
Aber wie bewegen sich, also sind die dann nur auf Planeten?
Die sind nur auf einem Planeten drauf.
Okay.
Die haben oft, wenn der Planet von Menschen bewohnt wird, dann haben die oft mit den Menschen ein relativ friedliches Miteinander-Auskommen. Außer halt natürlich, du trittst halt ihre Wälder ein und dann machen sie halt den typischen Waldelfen-Move und schicken ihre Dinosaurier auf dich los. Aber das ist halt auch wirklich alles, was leider zu den Exoditen da ist.
Schade.
Ich finde das auch schade.
Aber ich meine, man kann ja sicher viel draus machen. Also da ist ja wirklich so, okay, ihr bedroht unsere Wälder, Ents, kommt mal ran, Tiere des Waldes, kommt mal ran.
Dinosaurus, los.
Genau, ne, Dinosaurier geht los.
And here he's heading off into the interior of the vast continent. With 5000 kilometers ahead of him, he's heading towards certain death.
Alles klar, das quasi zu den Space-Elfen. Gut, Pizza ist unterwegs, Biere sind nachgefüllt. Mhm. Es wird Zeit, zu unserer nächsten Fraktion überzugehen, nachdem wir die Space-Elfen gerade bearbeitet haben. Und die nächste Fraktion ist wer, Frank?
Ich glaube, da freust du dich am meisten drüber, weil du hast ja schon die ganze Zeit so ein bisschen angedeutet, auf wenn du richtig Bock hast. Deswegen lese ich erstmal nur das Zitat vor, ohne zu erwähnen, wer es ist.
Okay.
Okay, hier ist, wie wir es machen, Risch. Zuerst schrei ich, wow! Und dann renne ich auf sie zu und klatsche sie weg. Und dann, während ich renne und schrei, kurz bevor ich zum Klatschenteil komme, schreit er auch alle, wow! und rennt auf sie zu. Kapiert? Da machen wir sie alle zusammen weg. Toller Plan, nicht? Da Menschen werden nie kommen sehen.
Okay, ich bin schon mal übelst begeistert, dass du den im Deutschen den sächsischen Akzent gegeben hast. Im Englischen haben sie nämlich immer diesen 1990er Jahre Fußball-Hooligan-Akzent, britischen. Wir reden natürlich über die Orks, 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 Orks. I'm a barn, my lady. Ich glaube, eine der wenigen Fraktionen, die wirklich Spaß im Warhammer 40k-Universum haben, die Orks. Ich glaube, hier müssen wir auf alle Fälle nennen, wie sind die entstanden? Was sind denn das für Lebewesen? Also ordnen die sich jetzt in Tiere ein, in Pflanzen oder in was ganz anderes? Das ist, glaube ich, wichtig. Wir müssen über die Kraft der Wünsche, drück ich es mal aus, reden und über diesen ganzen Aspekt. Also hier ist, glaube ich, mal eine Stelle, wo wir ein, zwei Kriegstaktiken der Orks mit wiedergeben können. Das Zitat, sage ich mal, was ich immer zu Orks kriege, ist eigentlich ein Meme. Da siehst du jemanden, der hält einen Eimer, richtigen, so einen Putzeimer in der Hand, der ist voll mit W6-Würfeln und da steht einfach Ork-Schießphase. Wo ist jetzt dein Gott, Imperator?
Ja. Okay. Orks, eine der besten Fraktionen im Setting.
Schon, ne?
Orks sind halt diese typischen, man stellt sich halt diese Warcraft-Orks vor. Große, grüne Typen mit Hauern, die mit Äxten durch die Gegend laufen und Dinge klatschen wollen.
Ja.
Kann man vielleicht dann später auch noch mal erläutern, weil das ist jetzt die dritte Fraktion, die vielleicht jemandem bekannt vorkommt. StarCraft und Warcraft sollten, also zumindest StarCraft sollte ursprünglich ein Warhammer 40.000 Spiel werden.
Genau.
Und auch Warcraft sollte ursprünglich im Warhammer Fantasy-Universum stattfinden.
Genau. Und das sind wahrscheinlich, also wenn wir StarCraft anwenden und versuchen zu gucken, was sind denn die Origins? Okay, die Space Marines sind immer noch die Space Marines.
Ja.
Die Protoss sind wahrscheinlich noch am nächsten an den Eldari dran, würde ich mal so schätzen. Aber
und die Zergs kommen wir noch dazu.
Die Zergs kommen wir noch dazu, genau. Okay, ja, Orks. Wo kommen die her eigentlich?
Die Orks sind die zweite Rasse, die von den Alten geschaffen wurden damals.
Mhm.
Damals, bekannt noch als die Kroks, waren das, was weiß ich, wie große, hyperintelligente Kriegsmaschinen, die einfach nur alles wegballern konnten, was ihnen entgegengeworfen wurde.
Waren die hyperintelligent?
Ja.
Ja, okay.
Tatsächlich. Das Problem war, im Laufe der Jahrmillionen sind die Orks degeneriert zu den Orks.
Ja.
Heutzutage sind die Orks basieren auf Pilzen, vermehren sich auch über Sporen.
Das sind, genau, also das war die Frage, sind das Menschen, sind das Tiere? Nee, das sind Pilze. Orks sind Pilze.
Das ist auch wichtig. Orks bezeichnen sich zwar gegenseitig immer alles als Boys, sind aber technisch gesehen geschlechtslos.
Mhm.
Es gibt keine Ork-Frauen, weil es auch keine Ork-Männer gibt.
Mhm.
Orks Sporen, also die geben einfach die Sporen ab, während sie leben.
Ja.
Und wenn ein Ork stirbt, gibt er besonders viele Sporen ab. Das heißt, ein Krieg gegen eine Ork-Armee ist im Grunde schon die Saat für die nächste Generation von Orks, die gegen dich antreten wird.
Ja, das ist das Blöde. Ne? Also wenn die auf einmal auf deinem Planeten sind, ist der halt einfach mal komplett versaut.
Mhm.
So, es sei denn, du verbrennst alle Erde. Das ist so ein bisschen dieses Phänomen. So, wenn die sterben, dann hauen die ihre Sporen in die Erde ohne Ende und dann wachsen dort in der Erde neue Orks ran. Die kommen raus. Und vielleicht ist das ein guter Zeitpunkt, mal hinzugehen, wie funktionieren denn diese Orks? Die sind, du hast gesagt, quasi als biologische Kampfmaschinen gezüchtet. Deswegen hauen die auch diese Sporen raus, weil da ist halt ein Krieg gegen die quasi unmöglich, weil die dann aller Jubeljahre wiederkommen.
Genau.
Aus demselben Planeten. Und Orks haben so ein bisschen die besondere Eigenschaft, also grundsätzlich funktionieren die wie klassische Fantasy-Orks.
Ja.
Die halten die erstbeste Waffe, die sie finden können, in der Hand. Sei das eine Keule, eine Axt oder ein Schwert. Die stürmen vorwärts und hauen dir auf die Schnauze. Die wollen einfach nur, dass du tot bist. Die sind nicht an deinem Besitz interessiert. Die sind nicht so krass irgendwie an deiner Technologie interessiert. Die haben im Prinzip auch keine Technologie.
Genau.
Es gibt keine Wissenschaft in ihrer Hierarchie. Die wollen einfach vorwärts und auf die Schnauze hauen. Das sind Fußball-Hooligans im klassischsten Sinne.
Ja.
Und das Ding ist, die heizen sich gegenseitig an. Das ist so ein bisschen der Character-Trait von den Orks. Die wollen immer auf die Schnauze hauen. Wenn niemand zum auf die Schnauze hauen da ist, hauen die sich gegenseitig auf die Schnauze.
Was ihr Untergang ist, weil sie sonst anderweitig das Universum unternehmen könnten.
Ja, das hatten wir vorhin schon mal so ein bisschen angeteasert. So, es gibt so ein, zwei Spezies, Rassen, Völker, nennt es wie ihr es wollt, in dieser Warhammer 40k-Welt. Wenn die sich alle zusammenschließen würden, könnten die in einem Fingerschnippen die Galaxie übernehmen, weil es einfach mengenmäßig so krass viele sind. Oder von ihren Taktiken her oder von ihrer Art her irgendwie so krass sind. Aber die Orks sind halt so, die hauen sich halt die ganze Zeit gegenseitig auf die Fresse, bis sie auf was anderes treffen, was die auf die Fresse hauen können. Und Frank hat in dem Zitat dieses so krass betont. Das ist einerseits denen ihr Kampfschrei, andererseits ist das quasi auch denen ihr Kampfzug.
Hm.
Orks rotten sich zusammen. Und das geht wie in Katamari, so als kleiner Ball los, du rollst über das erste Dorf drüber hinweg, dann wirst du schon mehr Orks, die von irgendwo mit herkommen und sich deinem Wow anschließen. du rollst übers nächstgrößere Dorf und da geht es immer weiter von Stadt zu noch größerer Stadt, zu Hauptstadt, zu Kontinent, zu Planet. Und irgendwann setzt du dich auf ein Raumschiff und fliegst auf den nächsten Planeten und haust dort auf die Schnauze.
Oder besser. Okay, warum sollte eigentlich der typische Bewohner in 40K vor einer Gruppe Orks Angst haben? Weil spätestens, wenn die den Planeten erobert haben, kommen die doch nicht weiter, oder? Mhm.
Sollte man meinen.
Ja, aber da kommt das andere Problem, was die Alten bei den Orks quasi eingebaut haben. Mhm. Nämlich die Orks bauen Technologie, wie Spinnen ein Netz bauen. Sie bauen quasi aus purem Instinkt heraus Dinge zu Waffen zusammen. Zu Panzern, zu Gewehren. Und alles, was da nicht passt, wird durch diesen War nochmal korrigiert.
Es ist vielleicht ein bisschen abstrakt. Mir wurde das immer so erklärt, Orks erzeugen aus sich raus ein psionisches Feld.
Genau.
In dem funktioniert quasi Zauberei, um das mal runterzubrechen.
Wunschdenken.
Wunschdenken. Zwei Orks erzeugen ein größeres psionisches Feld, drei Orks, ein größeres und so weiter und so fort. Das heißt, je mehr Orks auf einem Fleck zusammenstehen, desto größer ist dieses Wunschfeld, was die erschaffen. Und das kommt dann praktisch dahingehend zur Anwendung. So ein Ork denkt so, boah, ich hätte jetzt aber irgendwie gern was zum Schießen. Also findet der ein altes Abflussrohr auf dem Boden, einen Shotgun-Abzug und einen Topfdeckel von mir aus. Diese drei Sachen klebt er mit Panzertape zusammen und wünscht sich, dass dort vorne Raketen rauskommen. Und durch dieses psionische Feld nimmt das quasi Gestalt an und dort kommen wirklich Raketen raus. So wurde mir das immer erklärt. Orks schmeißen drei Sachen zusammen, die quasi Schrott sind und wünschen sich so lange, dass das funktioniert, bis es funktioniert.
Das ist tatsächlich nicht ganz richtig.
Okay.
Weil das Ork-War-Feld funktioniert nicht bewusst, sondern es funktioniert eher so nach dem Motto, du kennst den Ausdruck, the red ones go faster.
Ja, Orks malen ihre mobilen Gefährte, Autos, Speeder, Raumschiffe und sowas möglichst rot an, weil Orks irgendwann sich ausgedacht haben, rot ist die schnellste Farbe. Was rot ist, fährt am schnellsten. Sieht man ja an so Ferrari bei Formel 1 oder sowas. Und ja, deswegen ist rot die schnellste Farbe. Ich weiß, wo du hin willst. Ich meine, nicht jemand denkt sich, ich brauche jetzt diese spezifische Waffe für diesen spezifischen Task, sondern jemand sieht ein Rohr auf dem Boden liegen und denkt sich so, wäre geil, wenn da Raketen rauskommen.
Das sehe ich nicht mal das, sondern halt der Ork packt sich dann halt eben dieses Rohr, schraubt den schrumpfenden Griff ran, packt halt vielleicht noch ein bisschen Munition rein und sagt, reicht doch, bumm, und schießt. Und er hat vergessen, ein Schussführer reinzumachen. Aber ist egal, weil er geht davon aus, das reicht doch, um die Waffe fertig zu kriegen. Mhm. Es geht also nicht um dieses, das wäre geil, wenn die Waffe jetzt Raketen schießen könnte, sondern sind alle Voraussetzungen, von denen ich glaube, dass meine...
So funktioniert eine Waffe.
Ja.
Es ist ein Rohr und da kommen Sachen vorne raus. Und ich ziele auf was tot sein soll und drücke einen Knopf.
Genau. Der Abzug ist zu kurz, das ist egal, das macht das Warfeld. In dem Truck, da ist das Benzin alle. Aber der Boss hat doch gesagt, heute früh hat er nachgetankt. Und der Boss hat doch recht. Also ist der Tank voll. Ist da Benzin drin? Keine Ahnung. Ja. Ist doch egal. Ding fährt.
Es ist unglaublich geil. Die sind so komplett Banane, diese Orks. Und die haben also alle Traits, die haben einfach sparsam auf die Fresse hauen. Und die sind in dieser Welt, also die passen in keine andere Welt irgendwie besser rein. Die sind am allerbesten drauf. Das Ding ist halt auch so ein Ork, der hat noch so einen anderen Trait. Je länger der, also ein Ork wird mit einer Größe von, weiß ich gar nicht, so ungefähr so groß wie ein Mensch, glaube ich, geboren. Also sagen wir mal, ist vielleicht
ein bisschen größer, aber
ganz klein bisschen größer. Sagen wir mal, so ein Ork
ist so die meiste Zeit gebeugt gegenüber, also sind sie halt, quasi ein Ork, sagen wir mal, ist so ungefähr 2 bis 2,5 Meter groß,
genau.
Aber weil die alle gebeugt gegenüber laufen, sind die halt so quasi auf Kopfhöhe.
Ja, also sagen wir mal, for the sake of it, so ein Ork ist 2 Meter groß, so. Am Anfang seines Lebens. Jetzt hat er 3 Leute umgehauen, dann ist er schon 2,30 Meter groß. Weitere 2 Leute umgehauen, ist er 2,50 Meter groß. Je mehr der umbringt, killt und tötet und zerstampft, desto größer wird der. Was dazu führen kann, dass halt irgendwie Orks sich rauskristallisieren aus dieser ganzen Horde, die dann irgendwie mal so 3 Meter, 4 Meter, 5 Meter groß werden. Das geht tatsächlich bis Hochhaus. So in der Richtung. Die werden dann zu einem War-Boss und die sind, sagen wir mal, in einem ganz begrenzten Modus in der Lage, Orks strategisch, das sind richtig dicke Anführungszeichen, die ich in die Luft mache, strategisch zu führen. Also sprich, da sammeln sich halt alle um den rum, weil die wissen, dort, wo der hingeht, da geht's was auf die Fresse zu hauen und das wollen wir. Dann hauen die auf die Fresse und das geht halt so lange weiter, bis ein noch größerer Warboss von irgendwoher auftaucht. Das wird immer nie erklärt, aber offenbar dort nach demselben System, der den letzten Warboss auf die Fresse haut. So, und besiegt. Deswegen hauen die sich auch gegenseitig auf die Schnauze. Die wachsen daran, die werden größer, indem die Leute auf die Schnauze hauen.
Ja, ich liebe Orks. Mhm. Der beste, also der größte Warboss, der aktuell lebt, ist Gaskul Mac-Ur-Fraka, der immer noch eine furchtbare Anspielung an Margaret Thatcher ist.
Okay.
Also den habe ich nicht ausgedacht, sondern der ist wirklich ein, wo immer, also Games Workshop ist eine britische Firma. Mhm. Deswegen haben die halt eine, damals in den 80ern eine Anspielung an Margaret Thatcher rangebracht.
Ja.
Und aus irgendeinem Grund ist die halt ein fetter, riesiger Ork, der alles zerfickt, was in den Weg kommt.
Das hat ein bisschen die Tendenz, dass das hier irgendwie eine Stunde allein über Orks wird. Again, Verweis auf die Feedback-Spalte. Ich will noch mal auf alle Fälle loswerden. Also wir sollten noch mal über 2-3 Ork-Taktiken reden. Es ist wirklich so 20-30 Minuten sind eigentlich viel zu kurz, um auf diese völlige Bananigkeit von Orks einzugehen. Was ich eingangs sagte mit diesem Meme, mit dem Eimer voll Würfel, ist so, Orks sind einfach eine riesige Masse. Zum einen, die sind, glaube ich, auch im Tabletop so ein bisschen random. Also ich glaube, wenn du eine 6 würfelst, darfst du nochmal würfeln, genau, und irgendwie addieren.
Besser noch. Ich habe vorhin erklärt, quasi Space Marines schießen, also treffen alles ab einer 3,
ja, ja.
Kustodes alles ab einer 2. Orks treffen bei einer 5 oder 6. Wenn die aber eine 6 würfeln, dürfen die nochmal würfeln.
Und nochmal schießen quasi.
Ja, ja. Das heißt, aus einem Raketenwerfer kommen vielleicht plötzlich 2 Raketen raus.
Ja, weil die sich das so gewünscht haben gerade.
Mehr Dacker halt.
Ja, ja. Und dann kombiniert mit der schieren Masse, die Orks sind, schüttest du quasi einen Eimer voll W6 aus und sammelst alle, die eine 6 zeigen, wieder ein und würfelst weiter.
Ja.
So, und so viel trifft halt. Das so ein bisschen vom Hörensagen die Tabletop-Taktik. Ansonsten, ich gebe mal Frank noch den Hinweis, was ist denn die, wie nennt man es, die Farbe der Orks, die am besten tarnt. Also rot ist die schnellste Farbe, klar.
Genau. Lila ist die Farbe der, die schleichigste Farbe.
Ja.
Weil, hast du schon mal einen lila Ork gesehen?
Genau.
Nö, dachte ich mir.
Genau. An der Stelle vielleicht noch mal so ein Hinweis, die Orks haben Götter, die sie anbeten.
Genau, Gorg, ne? Und Morg.
Genau.
Gorg ist der Gott der hinterhältigen Brutalität, und Morg ist der Gott der brutalen Hinterhältigkeit.
Genau. Die Orks verwechseln die auch ständig, ne?
Die wissen nicht, wo der Unterschied ist, aber die prügeln sich deswegen.
Genau. Na ja, gut, der eine ist halt der mit Taktik von vorne, die an die Fresse haut, und der andere ist halt der eher so backstabbt, ne? Glaube ich so. Das ist
und
so
dann die in die Fresse haut.
Und dann in die Fresse haut. Das ist so ein bisschen der Grundgedanke dahinter. Die haben aber auch selber keinen Rall, wer ist. Ja. Bringen die permanent durcheinander. Komplett Banane.
Nur mal, wir wollten natürlich nicht in die Unterfraktion eingehen, aber jeder Ork-Clan hat halt, die Orks haben quasi auch eigene Clans, die halt nochmal eigene Fähigkeiten und Stärken haben. Und ein dieser Clans sind die Blood Axes. Das sind die, in Anführungszeichen, die diplomatischen, feigen Orks. Okay. Das sind nämlich diejenigen, die tatsächlich zu dir kommen und sagen, oi, wenn es da mir der große Panzer gibt, dann hau ich dich nicht gleich kaputt. Das ist bei denen Diplomatie. Und Blood Axes werden als feige bezeichnet, weil sie erst flankieren und dann War schreien und in die Massen rennen, statt von vorne rein.
Vielleicht können wir trotzdem noch kurz auf so Unterkategorien eingehen. Orks sind trotzdem, die haben trotz ihrer Dümmlichkeit und alles passiert irgendwie random, haben die, sagen wir mal, verschiedene Bereiche innerhalb ihrer Armee.
Genau, die sogenannten Weird Boys.
Es gibt zum Beispiel die Weird Boys. Es gibt irgendwie auch welche, die so ein bisschen Ärzte sind und Konstrukteure. Vielleicht hast du da einen Überblick.
Genau.
Ich krieg die Namen dich nicht zusammen.
Da muss ich
immer. Sorry, dass das ein bisschen länger wird, aber Orks sind zu geil,
ja,
um die in 5 Minuten abzuhandeln.
Die Sache ist, ich habe immer diesen wunderbaren Vergleich, nämlich dass Orks dasselbe sind wie My Little Ponies.
Okay, das habe ich noch nie gehört.
Erstens, Orks und Ponys haben die Macht der Freundschaft.
Ja, klar, die werden stärker, je mehr sie sind, ja.
Und jeder Ork wird mit einer spezifischen Neigung zu einer Sache geboren. Und sobald die herausfindet, wird das seine ganze Identität. Ein Ork findet zum Beispiel heraus, dass er besonders gut Maschinen arbeiten kann.
Mhm.
Also wird zu einem Mac-Boy. Ein Ork findet heraus, dass er tatsächlich in der Lage ist, dem Git, der gerade seinen Arm verloren hat, einen anderen Arm ranzupappen und ihn zu verorzten.
Ja.
Also wird dieser Ork ein Painboy. Der andere Ork, der kann halt dieses Warfeld benutzen, um Magie zu wirken. Also wird er ein Weirdboy.
Mhm.
Also haben sie quasi wie My Little Ponies jeder eine kleine Fähigkeit, mit der sie geboren werden. Und sobald sie die herausfinden, wird es ihre komplette Identität.
Okay. Aber an der Stelle, jetzt kommt meine Aufgabe. Gibst du mir mal den Öffner? Ich muss mal so ein Estrella noch aufmachen. Moment. Jetzt kommt meine Aufgabe wieder zum Tragen. Du hast jetzt 3 Begriffe genannt, nämlich Tech Boys, Pain Boys und Weird Boys.
Mhm.
Die sind was? Was machen die? Erklär es für unsere völlig unbedarften Zuhörer.
Genau. Ein Mechboy ist im Grunde der Techniker der Orks.
Mechaniker, das, Ingenieur.
Der Mechaniker.
Mhm.
Der große Anführer der Mechboys ist der Big Mac.
Ja, klar. Ja, die Mechboys sind quasi die dafür zuständig sind, neue, Anführungszeichen-Modus, Waffen zu erfinden oder
Waffenmaschinen.
Sowas. Waffenmaschinen.
Das sind im Grunde wirklich die Ingenieure. Wie gesagt, die wissen nicht, wie eine Maschine funktioniert.
Ja, aber die
klatschen das halt zusammen und sind am ehesten noch in der Lage, das zu bauen, dass es funktioniert.
Genau, die Panzer tapen 3 Sachen zusammen und die sind die einzigen, die wissen, dass man da hinten noch irgendwie einen Deckel ranmachen muss. muss, dass es nicht auch zurückfeuert.
Genau. Die bauen halt so schöne Sachen wie den Shockstar Dragster. Das ist quasi so ein Drag-Race-Auto. Das hat in der Mitte von der Konsole so einen großen roten Knopf, der sagt Warp. Und da drückst du drauf und wirst du ungefähr 50 Meter durch den Warp teleportiert und landest plötzlich hinter deinen Gegnern. Und kannst die mit Blitzkanonen abschießen.
Da gebe ich dir ein ähnliches technisches Beispiel. Ich weiß nicht, wie das heißt. Vielleicht kannst du das ergänzen. Es gibt Orks, die haben so eine Art Staubsauger auf Reverse in der Hand. Und hinten in dem Staubsaugerbeutel sind so, ich nenne es jetzt mal Goblins. Wir gehen gleich nochmal drauf ein, was das genau ist. Gretchens in dem Fall.
Genau, Grots und Gretchens.
Genau, so ein Gretchen, so ein Mini-Goblin hinten drin. Was die machen ist, die zielen auf den Gegner mit ihrem Staubsauger auf Reverse, feuern das Ding ab, teleportieren diesen Mini-Goblin in den Körper des Gegners, wo der Goblin Panik kriegt und sich mit seinen Krallen nach außen arbeitet.
Ja, ich habe leider vergessen, wie das Ding heißt. Ich dachte, ist es die Shock Attack Gun?
Ich weiß es selber nicht. Feedback-Time für euch.
Genau. Auch Ork-Waffen haben wunderbare Namen. Wir haben ja vorhin erwähnt, dass jede Fraktion so Walker-Roboter hat. Mhm. Quasi mechanisierte Kampfläufer.
Ich rate jetzt mal kurz ins Blaue. Bei den Ork heißen die Dinger Stampfers.
Stampfers oder Killerkan?
Es ist wirklich so stumpf, wie du es dir ausdenken kannst. Immer bestimmte Vokale, die vielleicht ein E sind, durch ein A ersetzen und solche Geschichten. Mhm. Diese Sprache der Orks ist schon... Ich krieg da, das ist geil.
Ja.
Also jeder, der so ein bisschen so ein Faible für englische Sprache auch gegebenenfalls hat, muss sich mal so einen Ork-Dialog reinziehen, weil das ist so runtergedummt. Die Stampfers, Choppers, Bombers, Knallers, so heißt das alles bei den Orks, ne?
Der Brennerboys sind halt die Flammenwerfer.
Die Brennerboys sind die Flammenwerfer-Typen, genau. Wegmoschen ist, das ist auch geil. So einfach auf die Fresse hauen bei Orks als Moschen. Ihr kennt die Moshpits, ne?
Ja.
So, wegmoschen ist halt ein Slang-Ausdruck in Orkisch für wir hauen den jetzt auf die Schnauze. Okay, Mechboys haben wir weg. Das andere waren die Painboys.
Painboys sind großartig. Es sind quasi die Ork-Ärzte.
Chirurgen, Schrägstrich-Ärzte, Schrägstrich-Schlachter.
Da erkläre ich einfach nur die Mechanik im Spiel. Mhm. Ein Painboy kann halt versuchen, während seiner Aktion einen W6 an Ork-Boys wieder zurückzuholen. Betonung ist versuchen. Wenn der Painboy nämlich eine 1 würfelt, tötet er stattdessen einen dieser Orks.
Weil er von dem anderen Teiler abschraubt, weil die Logik dahinter ist ja, okay, Gnorg ist gefallen, weil er einen Arm und ein Bein verloren hat. Ich säge Mürk jetzt ein Bein ab, weil das braucht er ja nicht zwingend. Der braucht ja vor allem seine zwei Hände, um seine Knarre abzufeuern. Und nähe diesen scheiß Blurk an und dann müsste der ja wieder funktionieren. Der hat zwar einen Arm weniger, aber den kann man ja immer noch eine Mine in der Hand drücken und nach vorne rennen lassen. Und das ist quasi der Versuch dahinter. So funktionieren Painboys. Die schneiden von anderen Leuten Teile ab, in der Hoffnung, dass Person A wieder funktioniert, wenn genügend Teile von Person B wieder rangenäht wurden. Schock oder Atemstillstand oder Gehirn ausgesetzt gibt's in dieser Welt nicht. Du nähst einfach so viele Teile wieder ran, wie verloren wurden, und dann müsste ja dieser ganze Organismus wieder funktionieren. Und da kommt das psionische Feld und sagt, ja, jetzt tut's das zu viel.
Nicht nur das, weil Orks Pilze sind, wird es nochmal unterstützt.
Das ist so absurd, ey.
Gaskumek Uruk Fraka selbst, dieser mächtige Warboss, quasi der mächtigste Warboss, der gerade im Setting existiert, der wurde enthauptet. Sein persönlicher Painboy hat seinen Körper, also seinen Kopf, einfach an den Körper eines größeren Warbosses rangepappt und gesagt, passt.
Und das hat funktioniert.
Es hat funktioniert. Ja. Du siehst halt wirklich auf sein Modell, wirklich diese Nähte, wo sein Kopf angebracht wurde.
Ja.
Es ist großartig.
Jesus Christ. Okay, Weird Boys.
Weird Boys. Weird Boys sind halt die Ork-Psioniker. Die greifen nicht in den Warp rein, sondern nutzen dieses War-Feld, das die Orks erzeugen, um Magie zu wirken. Die wirken halt so schöne Teleportzauber wie
Here we go, here we go, here we go.
Das ist denn ihre Beschwörungsformel.
Ja.
Statt Alohomora.
Let's get los, let's get los, let's get los.
Ja. Und der Teleport funktioniert vielleicht. Von, sagen wir mal, 20 Ork-Boys werden plus den Weird-Boy 20 Orks teleportiert. Davon überleben aber, lass mich würfeln, 1 W6 Orks nicht, sondern deren Kopf explodiert.
Das ist Orks. Orks sind quasi die RNG des Warhammer-Universums. Also du kannst nichts vorausplanen. Die werden Scheiße machen. Die funktioniert oder sie funktioniert nicht. Orks ist, glaube ich, eine Fraktion für Leute, die ein W6 werfen wollen und mit jedem Ergebnis zufrieden sind, was rauskommt.
Genau. Wir wollen noch was dazu sagen, sonst hätte ich nur noch ein Zitat zum Abschluss.
Ich will Stunden noch über Orks reden. Ich möchte 1-2 Kampftaktiken von Orks vielleicht noch ins Rennen bringen.
Okay.
Und dann machst du dein abschließendes Zitat. Eine Space-Kampftaktik von Orks besteht daraus, also irgendwann haben Orks diesen ganzen Planeten übernommen.
Genau.
Dann streben die nach mehr, weil die wollen ja nach mehr auf die Fresse hauen haben. Dann hauen die wirklich, wie ihr es euch in solchen Looney Tunes Cartoons vorstellt, eine Rakete zusammen. Die startet mit Gedankenkraft quasi auch ins Weltall. Jetzt driftet die durchs Weltall. Jetzt trifft die von mir aus aufs Imperium of Man. Da kommt so ein terranisches Raumschiff irgendwo geflogen. Die Orks sind geil, was zum auf die Fresse hauen. Jedes andere Raumschiff, jede Taktik würde sagen, wir richten unsere Photonentorpedos darauf aus, unsere Laserbänke und geben mehr Prozent auf die Schilde nach vorne oder was weiß ich und würden taktieren. Orks machen Folgendes. Orks drücken, hauen auf einen großen roten Knopf, der extra dafür im Cockpit installiert wurde, der alle Nachbrenner, alles, was dieses Schiff nach vorne treibt, auf einmal zündet und dann rammen die vorwärts möglichst mittig in das gegnerische Schiff rein, werfen schon mal auf den Weg mit Katapulten, gebt euch das rein, im Weltall, mit Katapulten, feuern die weitere Orks ab, in der Hoffnung, dass die lang genug die Luft anhalten können, dass die schon mal dort sind, um, wenn sie dort einschlagen, schon mal ein paar Leute irgendwie an Ort zu stellen zu haben. Und nichts davon ist Taktik, ne? Ja. Das ist einfach nur, die reagieren auf die Bedrohung und die rammen ihr Schiff in gegnerische Schiffe. Das geht halt bis dahin, dass die 3, 4, 5, jetzt kommt die eigentliche Taktik, dicke Anführungsstriche. Wenn du 4, 5, 6 von diesen Raketen um einen riesengroßen Asteroiden schnallst, dann hast du ein größeres Geschoss, was du in gegnerische Raumschiffe rammen kannst. Hm. Das ist Ork-Space-Taktik. So funktioniert das.
Da habe ich zwei Dinge.
Bitte.
Erstens, Orks haben nämlich auch eine Art Truppentransporter, den sogenannten Brocken. Die nehmen sich einen Meteoriten, höhlen ihn aus, stopfen ihn voll auf einer Seite mit Raketen und zünden das Ding an und hoffen einfach, dass sie irgendwann irgendwo ankommen, wo sie Leute moschen können. Die bauen teilweise nicht mal Schiffe, sondern die höhlen einfach Meteoriten aus, nennen sie einen Brocken und schicken das Ding in die Leere, bis sie irgendwo ankommen.
Ich find's so geil, wirklich.
Wo du aber jetzt vorhin sagtest, die halten die Luft an, gibt's eine geile Geschichte. Und zwar, zwei Gruppen von Orks auf einem Raumschiff, einem sogenannten Space Hulk, also quasi ein verlassenes Raumschiff. Mhm. Die eine Gruppe von Orks, die lief halt einfach rum, sagt, geil, so viel Schrott, den man looten kann. Die anderen Orks laufen in Raumanzügen da rum. Sagen sie den anderen Orks, ey Boys, wisst schon, dass ihr im Weltraum nicht atmen könnt. Die anderen Orks ohne die Anzüge gucken die an, gucken sich gegenseitig an, machen und sterben. Weil sie durch den Warp vergessen, also diesen Warfeld vergessen haben, dass sie atmen müssen. Und das Warfeld hat einfach dafür gesorgt, dass sie nicht atmen müssen.
Okay. Also Orks sind komplett random und es ist halt das, also wenn du ein Pen-and-Paper-Rollenspielrunde trollen willst, dann nimmst du diese Ork-Taktiken an, weil die sind straightforward, so dumm wie es geht. Das sind 20 Donald Trumps mit Waffen. Also anders kannst du es nicht.
Nur wesentlich unterhaltsamer.
Und wesentlich unterhaltsamer. Und die richten halt in der Fantasy-Welt Schaden an. Hm. Das ist das Gute. Okay, Frank, du wolltest irgend so ein abschließendes
Zitat. Ein abschließendes Zitat, wie das Imperium die Orks sieht. Mhm. Von allen Völkern, gegen die ich in der Galaxis gekämpft habe, sind die Orks am schwersten zu verstehen. Sie führen Krieg mit Maschinen, die eigentlich nicht funktionieren sollten, scheren sich wenig um strategische Vorteile und schlachten sich gegenseitig genauso ab wie den Feind. Wie bekämpft man einen Feind, der jeder Logik widerspricht?
So, liebe Freunde, ich könnte noch eine Stunde easy über diese Orks weiterreden, weil das ist einfach so ein geiles Zufallskonzept in diesem ganzen Warhammer 40k-Konstrukt. Aber wir haben ja noch weitere Xenos-Völker. Kleiner Service-Hinweis an der Stelle. Inzwischen ist hier unsere Pizza, unsere Chicken Wings und was weiß ich alles eingetroffen. Wir werden jetzt nebenher essen.
Aha, ach ja. Das ist aber schon etwas. Das ist aber schon etwas. Das ist etwas. Das ist aber schon etwas, ja.
Wer also richtig krassen Problemen mit hat, ja, blöd für euch, wird mir stinken, wenn ich du wäre. Weil die restlichen Völker, die musst du jetzt mit Schmatzen nebenher hören. Wir ballern uns jetzt unsere Pizza hier mit rein. Weitere Estrella-Biere hinterher. Und aber viel, viel wichtiger, wir kommen zum nächsten Xenos, zu den nächsten Außerirdischen. Ja. Und die starten mit einem Zitat, oder wie willst du nennen? Mit einem Zitat.
Hau ich raus. Mit einem Zitat. Weil wir hatten jetzt den kleinen Lichtblick, die Orks. Diese kurze Auffrischung an Emotionen.
Die haben wirklich Spaß, ne?
Ja. Ja. Und jetzt kommen die letzte der drei uralten Rassen. Ihr glücklichen Geschöpfe. Endlich habt ihr die Ruhe des Todes gefunden. Ich war einst wie ihr, klammerte mich ans Leben und war blind für die Wahrheit. Als ich die Wahrheit entdeckte, schauderte auch ich und erbleichte vor Angst. Tief in diesen Katakomben wurde ich nur erschaffen. Hier schlummerten meine Brüder äonenlang, während das die Lebenden wie Unkraut wuchsen. Mein Herr wusste, dass dieser Tag kommen würde. Er hatte Pläne für uns alle. Wir würden diese Welt erneut reinigen. Kommt also, ihr armen Opfer des Lebens. Wir werden euch diesen Krypten zur Ruhe betten. Kronos wird wieder eine Gruftwelt sein.
Bei Katakomben war es mir dann klar, wir sind quasi bei den Space Zombies im weitesten Sinne angekommen. Die Necron.
Kill all humans. Kill all humans. Must kill all humans.
Bender, wake up!
I was having the most wonderful dream. I think you were in it.
Genau.
Ja, hier ist, glaube ich, wichtig, die Necron haben nicht als die Necron gestartet, sondern als die Necron-Tier. Die waren mal am Leben und die sind jetzt in so einem, naja, auch wieder so ein bisschen ägyptisch angehauchten, mumienmäßigen Grabding, in dem Sinne von, wenn du die aufwächst, dann trifft dich der Fluch des Pharao.
Genau.
So kann ich es jetzt mal umschreiben.
Zorn des Ra und sowas.
Zorn des Ra, genau. Also die Necron, die sind als eigenes Volk, als eigene Rasse gestartet, als die Necron-Tier. Die waren auch quasi so am Peak ihrer technologischen Fortschrittlichkeit, ihres Wissens, denen ging es grundsätzlich gut. Die hatten ein paar Götter und diese Götter haben irgendwann, glaube ich, angefangen, Krieg gegeneinander zu führen. Ne?
Nee. Das kann aber vielleicht noch alte Lore sein. Die hat sich tatsächlich seit 2000 die Lore ein bisschen geändert, weil ursprünglich waren die Necrons wirklich einfach nur untote, willenlose Diener, dieser Ketan-Götter, die da bezeichnet wurden.
Ja, dann hat sich geändert, weil das, was ich kenne, ist, die sind quasi ein lebendes Volk, die sich in einem, ich umschreibe das mal als Krieg zwischen Göttern. Also stellst dir so ein bisschen vor wie diesen griechischen Olymp. Da sind verschiedene Götter und die haben irgendwann entschieden, nee, ich will Chef sein, also hauen wir uns auf die Fresse, bis jemand übrig bleibt.
Da kam es davor. Und zwar, ursprünglich hatten die Necron-Tür keine Götter. Die Necron-Tür entstanden auf Planeten, die radioaktiv verseucht waren durch ihre Sonne. Quasi die Lebenserwartung von einem typischen Necron-Tier war 20 Jahre. Danach bist du an Krebs gestorben. Mhm. Wenn du adlig warst, hattest du 30 Jahre, bevor du gestorben bist. Also es gibt auch tatsächlich ein Buch, wo einer der Necrons zu seinen Lebzeiten zurückdenkt und halt davon träumt oder überlegt, wie er quasi als Necron-Tier quasi jeden Morgen aufgewacht ist und als Morgenritual sich erstmal nach Tumoren abgesucht hat. Mhm. Also die Existenz von denen war scheiße. Und die waren quasi so versessen davon, unsterblich zu werden und vom Tod, ständig an den Tod zu denken. Dass sie auf der einen Seite halt diese Kruftwelten gebaut haben, um ihren ganzen Toten irgendeine Art von Bestattung bieten zu können. Auf der anderen Seite haben sie nach Unsterblichkeit gesucht. Und diese Unsterblichkeit haben sie bei den Alten gesucht.
Na, ich glaube, hier findet sich dann wieder zusammen, ja.
Genau. Die Alten haben gewusst, wie man unsterblich wird. Weil die Alten waren quasi so weit fortgeschritten, dass sie nicht mehr wirklich, sie hatten so semi-physische Körper, die aber schon teilweise im Warp existierten. Also sie waren so halb materiell, halb immateriell. Und die Necron-Tier gingen halt zu den Alten, sagten, ihr mächtigen Alten, bitte, zeigt uns, wie man unsterblich wird. Zeigt uns euer Geschenk. Zeigt uns, wie wir werden können, wie ihr seid. Und die Alten sagten, fuck you, verpiss dich.
Also, dann schönen Abend noch, ja?
Wünsche ich Ihnen auch.
Wir schaffen, ne?
Das nahmen die Necron-Tier sehr gelassen und haben einen Krieg angefangen zu führen.
Genau.
Gegen die
ja,
Alten.
Okay, hier findet sich wieder zusammen. Okay. Mhm.
Die Alten haben natürlich den Boden aufgewischt mit den Necron-Tier. Weil die Alten sind im Grunde quasi Götter, die einfach mit dem Finger schnippen und ganze Armeen explodieren, weil sie einfach den Warp benutzen können, um das zu machen. Zeitgleich haben die Necron-Tier aber die Ketan entdeckt. Also Ketan, die werden C-T-A-N geschrieben. Mhm. Die Ketan sind quasi physische Götter, die physische Manifestation von übernatürlichen Wesen, die bis dato nur Sonnen gegessen haben. Mhm. Die Necron-Tier gaben den Ketan metallische Körper und plötzlich sagten die Ketan, geil, das ist ja cool, aber jetzt bin ich ganz schön hungrig. Das haben die denen natürlich nicht gesagt. Stattdessen sagten die Ketan aber den Necron-Tier, ey Leute, wisst ihr was? Wir helfen euch, die Alten zu töten. Nicht nur das, wir geben euch sogar diese Unsterblichkeit, die ihr sucht. Und der König, der stille König, der Necron-Tier, Sarek, hat sich das angehört und sagte, okay, machen wir.
Klingt nach einem guten Deal.
Klingt nach einem guten Deal. Also wurden die Necron-Tier vom Adling bis zum einfachsten Bauer in sogenannte Biotransferenzgeneratoren oder Schmieden geschleift. In Ketten wurden reingeschmissen, ihre Seelen wurden gefressen von den Ketanen und rauskamen von lebenden Metall überzogene Abbilder dieser Necron-Tier, die im Grunde jetzt dann aussehen wie schwarze Terminatoren, also metallische Skelette mit Gauss-Kanonen.
I need your clothes, your boots and your motorcycle.
Also jedes Mal, wenn die einen Schritt gemacht haben, macht es so düdüm, düdüm, düdüm.
Ja.
Und die Ketan mit Hilfe der Necrons haben dann die Alten aufgewischt, weil die Necrons nicht psychisch aktiv sind. Weil selbst die großen Anführer, die ihr Bewusstsein noch besitzen durften, haben quasi keine Seele gehabt, die Alten irgendwie manipulieren konnten. Und daraufhin haben sie erst die Elder und die Orks geschaffen.
Also die wurden im Prinzip trotzdem von den Ketan so ein bisschen verarscht.
Genau.
Weil die haben zwar Unsterblichkeit bekommen, haben aber ihre Seelen verloren.
Genau.
Also sind es im Großen und Ganzen leere Konstrukte, bis auf so ein paar Einzelindividuen.
Genau.
Der stille König ganz oben und dann
die ganzen Adligen halt, die Overlords.
Adligen drunter, genau. Ja, stellt euch im Prinzip vor wie so T-800-Terminatoren, so laufende Metallskelette und das Ganze aber noch mit so ägyptischen Einschlag, mit so Skarabäen, also diese Käfer, die da rumkrabbeln. Manche von denen sind auch so auf vier Beinen und sowas unterwegs und ganz groß. Die sind so ein bisschen so ein Zwischending zwischen T-800, Terminator T-800 und ägyptischer Mythologie. Mal ganz nebenbei, hier schwirrt die ganze Zeit so eine Motte rum. Falls ihr es zwischendrin irgendwann mal klatschen hört, haben wir die erwischt. Anyways, ich glaube, denen ihr Trade ist, wenn du die kaputt schießt, dann liegen die als Metallhaufen kurz auf dem Boden. Dann dauert es ein paar Minuten, nehme ich mal an, und dann stehen die wieder auf.
Ja.
Das ist diese Zombie-Armee-Komponente.
Genau, die Wiederauferstehungsprotokolle.
Genau.
Die Necrons bestehen halt aus sogenannten Necrodermis, das heißt also ein Metall, das sich quasi regenerieren kann. Das heißt, wenn du einen Necron-Krieger nicht wirklich komplett zerstören kannst, dass er sich nicht mehr zusammensetzen kann, steht er wieder auf. Mhm. Also wirklich auch im Tabletop gibt es eine Phase, wo du einfach sagst, okay, diese Gruppe von 20 Necron-Kriegern wurde nicht komplett zerstört. Ich darf jetzt darauf würfeln, wie viele davon wieder aufstehen. Und auch die großen Anführer, die Overlords, die Emissären, die, keine Ahnung, wie die alle heißen, die Necrotex, die Plasmatex oder so ähnlich, wie die ganzen Fraktionen und Einheiten heißen. Also wenn du quasi ein wesentlich wichtiger Necron bist, der tatsächlich noch seine Persönlichkeit besitzt, dann regenerierst du dich sogar aktiv. Mhm. Also du heilst deine Wunden. Und den einzigen Aspekt, den wir noch nicht erwähnt hatten, ist nämlich, die Getan haben dann angefangen, sich gegenseitig zu bekriegen, als sie quasi die Alten so gut wie besiegt hatten. Das hat Sarek, also dieser stille König, benutzt als Gelegenheit, um eine Revolte zu führen. Die haben dann quasi ihre Götter getötet, in Stücke gerissen und die Scherben dieser Götter in so Stasegeräte gepackt und können diese Stasegeräte jetzt als Energiequelle benutzen oder halt wesentlich öfter, um diese Scherben dieser Götter in den Krieg zu führen. Als im Grunde wie Pokémon.
Ja.
Die Getan haben ihre Götter als Pokémon gefangen. Die Necrons.
Ja. Ja, und der andere Aspekt ist halt in, sagen wir mal, vielen anderen Werken, von mir aus Romanen, Videospielen und sowas, da kommt unser Adeptus Mechanicus, also diese Mars-beheimateten Tech-Priester, wieder zum Einsatz. Die sind ja wiederum auf der Suche nach diesen sich selbst produzierenden Maschinen. Das heißt, die sind grundsätzlich gewillt, jede scheiß Gruft aufzumachen, die sie irgendwo finden. Und es besteht immer so eine gefühlte 50-50 Chance, dass die entweder eine alte Tech-Gruft aufmachen und das suchen, was die finden wollen, oder die machen so eine Necron-Gruft auf irgendeinem Planeten und dann reaktiviert sich halt wieder so ein Teil dieser Necron. So, und dann ist die Kacke halt am Dampfen.
Genau, da muss man halt betonen, bei den Necrons nach dem Krieg und den Alten sahen halt, dass die Quarks und die Elder haben wieder quasi die Oberhand gewannen. Mhm. Also haben die Necrons sich im Grunde einfach auf ihre Gruftwelten zurückgezogen, die schon vergraben und haben
sich hingelegt.
Ja, haben 60 Millionen Jahre lang geschlafen. Mhm. Nebenbei, dieser Krieg war auch der ausschlaggebende Grund für die Entstehung der Chaosgötter. Bis dato waren die Chaosgötter so semi am Schlafen, waren nur grobe Konzepte im Reich der Seelen. Nach dem Krieg, nachdem halt so ziemlich die komplette Necron-Rasse vernichtet wurde, mitsamt ihrer Seelen, plus den Krieg, den sie dann geführt haben gegen Kroks und Eldar, haben quasi die drei Chaosgötter, Sin, Schnörgel und Korn, die Form angenommen, die sie dann haben. Hm. Also ein bewusstes Leben entwickelt. Die Necrons haben dann also 60 Millionen Jahre lang geschlafen. Die anderen Völker haben vergessen, dass die Necrons existieren, bis halt eben, wie du sagtest, die Menschheit angefangen hat, die Necrons versehentlich wieder aufzuwecken. Und seitdem kann es halt immer wieder passieren, dass auf irgendeinem Planeten, der tausende von Jahren lang friedlich und toll war, dass da plötzlich irgendwelche schwarzen Pyramiden aus dem Boden brechen, Dutzende von schwarzen Skeletten mit Gausskanonen aus dem Boden rauskommen, anfangen auf die Bevölkerung zu schießen, die Bevölkerung zerfällt in ihre Atome. In ihre Atome.
Stimmt, die haben so hauptsächlich so Desintegrationskanonen irgendwie gefühlt.
Ja. Die Technologie der Necrons ist das Maximum, was erreichbar ist. Auch wieder der Grund, wieso können die Necrons die Welt nicht, also das Universum nicht erobern?
Das ist nämlich jetzt gerade die Frage, weil es gibt ja immer so diese schwelende Bedrohung, dass es irgendeine große Fraktion gibt, die, wenn sie sich zusammenschließt, einfach alles wegfegt.
Da gibt es zwei Gründe. Die erste ist, die Necrons wachen halt nur so teilweise auf. Im Laufe dieser 60 Millionen Jahre sind halt oft die Gruften verschüttet worden oder sind halt so einfach so verstreut, dass sie wirklich auf einem Planet wacht halt eine Dynastie auf, aber halt nicht auf allen Planeten, die zu derselben Dynastie gehören. Das andere ist, durch diese 60 Millionen Jahre Schlaf entwickeln die Overlords, die Anführer der Necrons.
Die noch ihre Seele haben im weitesten Sinne oder ihre Persönlichkeit?
Ihre Persönlichkeit, auch nicht ihre Seele.
Ja, okay.
Diese Overlords entwickeln eine gewisse Art von Demenz. Das kann halt Paranoia sein, das kann einfach nur ein genozidaler Drang sein, alles Leben auszulöschen, die sogenannten Zerstörerkulte Du hast ja vorhin gesagt, es gibt so Necrons, die halt auf vier Beinen laufen. Oder es gibt so Necrons, die halt ihren Unterkörper zu einer Hovercraft-Antigravitationseinheit umgebaut haben.
Ja, im Prinzip so diese ganze Range von Terminatoren, wie man sie aus dem Franchise kennt, sind ja in Necron mehr oder minder auch vertreten.
Genau. Mhm. Diese spezifischen Necrons gehören zu dem sogenannten Zerstörerkult an. Die Kunde aufwachten, irgendwas lief schief bei denen im Kopf, sagten einfach, alles Leben muss sterben. Mhm. Es darf nichts mehr lebendig sein in diesem Universum. Und die interessanteste Demenz, die sich entwickeln kann, ist der sogenannte Flayer-Virus. Weißt du, was es ist?
Noch nie gehört, ehrlich gesagt.
Hast du diese Necron-Einheit gesehen, die sich selbst mit Fleisch umgibt und Haut trägt?
Im Namen unserer ZuhörerInnen selbstverständlich nicht.
Der Flayer-Virus ist im Grunde wie eine Art permanente Panikattacke für den Necron-Lord. In einem der Bücher, es gibt tatsächlich mehrere Bücher, wo Necrons die Hauptrolle sind, also wo du halt quasi so einen Necron-Overlord begleitest auf seiner Reise, da gibt es die Buchreihe Thrice Dead King. Und zwar im ersten Band davon, Thrice Dead King Ruin, wird eine Szene beschrieben, wie der Hauptcharakter quasi aus seiner Stase erwacht, sich ans Herz greift, merkt, oh fuck, mein Herz schlägt nicht. Mhm. Ich krieg Panik. Ich kann nicht atmen. Ich muss schreien. Ich kann meinen Mund nicht aufmachen. Ich kann nicht schreien. Oh Gott, was ist hier los? Und dann erst erinnert er sich, Moment, mein Körper ist Metall. Aber mein Herz muss doch schlagen. Mhm. Und diese permanente Panikattacke, dieses, ich muss doch lebendig sein, ich bin doch lebendig, nein, bist du nicht, ich bin lebendig, nein, bin ich nicht. Das ist dieser Flayer-Virus. Weil wenn der sich dann...
Das ist ja finster, ja.
Der ist super finster.
Ja.
Weil wenn der nämlich endgültig ausbricht, dann sorgt der dafür, dass die Necrons, die davon betroffen sind, dieses Gefühl entwickeln müssen, dass sie lebendig sein sollen. Sie brauchen Fleisch, das sie umgibt, also nehmen sie sich das Fleisch von anderen Leuten.
Und hauen das so auf ihre Körper drauf,
ja,
oder was? Jesus. Grim Dark, das sind wir wieder.
Ja, und nebenbei, wer in Warhammer 40.000 reinkommen möchte, es gibt das Buch The Infinite and the Divine.
The Infinite and the Divine, okay.
Ja, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt, also ob das auf Deutsch einen ähnlichen Titel hat, also der Unendliche und der Heilige.
Ja, gibt es einen Autor, das wäre wichtig.
Auf Deutsch heißt das Buch Der Unendliche und der Seher von Robert Raff.
Robert Raff, okay. Kannst du die ISBN noch? Nee, Spaß. Alles gut, kriegen wir hin.
Ich kann es sehr empfehlen, weil die Hauptcharaktere in dem Buch sind einmal Sarek, der Unendliche.
Pep. An der Stelle hat mich Frank darauf hingewiesen, dass er in dem Buch The Infinite and the Divine statt Sarek eigentlich Thrazin, den Unendlichen, meinte. Kleiner Disclaimer, also an der Stelle nicht Sarek, der Unendliche, sondern Thrazin, der Unendliche.
Pep. Und Orican the Diviner, also Orican der Seher, sind zwei alte Necron-Männer. Also wirklich, als sie verwandelt wurden, waren das schon alte Säcke. Mhm. Das Buch dreht sich im Grunde, wie die beiden sich 10.000 Jahre lang um irgendein Artefakt bekriegen. Es ist teilweise unterhaltsam, teilweise aber auch traurig, aber einfach unterhaltsam, weil es geht im Grunde nur um zwei alte Männer wie Zettel und Waldorf aus den Muppets, die sich gegenseitig triezen. Die gehen sich dann irgendwann so auf den Sack, dass Orican einfach sich in die Gemächer von Sarek teleportiert, ihm ins Gesicht schießt. Sarek macht das nichts, aber Orican muss einfach nur ein bisschen Frust ablassen, weil die sich seit 10.000 Jahren halt bekriegen.
Okay. Kannst du das Dilemma bei den Necron benennen, so als Volk für sich?
Arroganz.
Ja, okay.
Also jeder Necron-Lord ist halt zu arrogant, um zuzugeben, dass er vielleicht Hilfe benötigt.
Ja.
Und dass er vielleicht mit den anderen Völkern auch zusammenarbeiten könnte. Ja. Weil viele Necron-Lords wachen ja auf und sind sich durchaus bewusst, dass sie eigentlich nur ihre einzige Armee haben und könnten mit den anderen Völkern zusammenarbeiten. Weil es gibt keine Ressourcen, die sie benötigen. Sie brauchen einfach nur Platz, um ihre Gebäude wieder aufzurichten. Mhm. Ansonsten brauche ich nicht viel.
Aber auf der anderen Seite sind es halt auch so eine adlige Kaste,
ja,
die eigentlich sich zu fein ist, mit anderen Völkern zu reden.
Genau.
Okay.
Ich persönlich finde Necrons natürlich saugeil. Ich liebe Necrons, weil ich liebe
Untote. Die haben einen geilen Style.
Ja.
Also das sticht immer so ein bisschen raus bei den Necron, bei den Tabletop-Figuren, dass die durch ihre Blaster, ihre Desintegrationsblaster, nenne ich es mal, die haben immer so eine grünliche Färbung. Das ist immer das einzig leuchtende Teil an diesem dunklen Metallkörper. Die haben einen grundsätzlich sehr geilen Style, ehrlich gesagt. Ja.
Die haben auch saugeile Waffen teilweise. Mhm. Eine der Waffen, die sie halt benutzen könnten, aber einfach nicht benutzen, weil sie zu faul sind dafür.
Zu faul?
Okay. Ja, und zwar haben die eine Art Sternkarte, wo jede Sonne in der Galaxie aufgelistet ist. Die drücken auf diesen Knopf drauf, wo die Sonne ist, die sie wollen, und die echte Sonne im echten Universum geht in die Luft.
Okay, das ist sehr mächtig.
Der einzige Grund, warum die das nicht permanent machen, ist halt, erstens, das komplette Sonnensystem geht verloren. Mhm. Zweitens, das ist zu viel Mathematik. Da haben die keinen Bock drauf.
Okay, aber da sind wir wieder bei dieser tendenziell ständigen Bedrohung, dass wenn sich genügend zusammenschließen, die ein für alle Mal das Universum auswipen können und komplett gewinnen.
Zum Schluss, ich möchte aber noch meinen Lieblings-Necron vorstellen, nämlich Nemesor Zandrak. Der hat nämlich auch eine Macke, als er aufgewacht ist. Er glaubt nämlich, dass er immer noch ein Necron ist, also ein Necron-Tier ist.
Also noch lebendig und noch Seele hat und alles.
Und dass jeder um ihn herum ein Necron-Tier ist.
Ah. Also dieses Reverse, es gibt doch dieses Syndrom, wo du diese psychische Erkrankung, wo du selber glaubst, ein verfaulender Leichnam zu sein. Und das quasi in Reverse.
Genau. Das heißt, er führt halt den Krieg. Also er ist ein taktisches Genie. Er glaubt aber halt, dass die imperiale Armee, die ihn gerade bekämpft hat, dass es einfach nur andere Gruppen von Necron-Tier sind. Wo er halt gütig, wie er ist, den feindlichen General nach besiegter Schlacht zu einem Festmahl einlädt. Während halt Zandrak da sitzt, sich Essen in seinen Mundschlitz schiebt, das er nicht verdauen kann, während der Mensch dort sitzt mit seinem Gefolge, umgeben von untoten metallischen Monstern.
Ja, und die, komplette Panik schiebt wahrscheinlich. Ja,
die nur darauf warten, dass sie ihn umbringen. Und von Nemesis Zandrak möchte ich einfach nur ein abschließendes Zitat vorlesen.
Bitte.
Sieh, Oberon, die Separatisten kommen und versuchen mich zu flankieren, genau wie in der vierten Schlacht von Windach. Wie sie darauf kommen, dass es anders ausgehen wird, wenn sie sich grün anmalen und wie die Wilden brüllen, ist mir ein Rätsel, aber ist gleichgültig. Macht euch bereit, meine Legion. Bald wird uns wieder ein weiterer glorreicher Sieg gehören.
Okay, Throwback zu den Orks, offenbar. Alles klar. So, wie viel Xenos-Völker haben wir denn jetzt gerade noch auf der Liste? 4 Stück. Das schaffen wir. Eine Pizza ist schon weg. Ich baller mir jetzt mal Pizzabrötchen rein, trinke den letzten Schluck Estrella live vor euch aus. Moment.
Während ich hier mit meinen Nuggets kämpfe.
Alles gut. Und zum Abschluss fahren wir uns natürlich noch einen Tannenzäpfel rein. Zack. So. Ich habe Essen, ich habe Getränke. Ja, ich fühle mich bereit für die letzten 4 Xenos-Völker in unserem Grobüberblick, der immer noch die Chance hat, natürlich weiter ausgewertet zu werden und nochmal irgendwie in depth. Rein. Tausche ich das Tannenzäpfel noch? Nee, um Gottes Willen, schmeckt so gut. Nochmal irgendwie stärker reinzugehen. Aber okay, nächstes Zitat, hit me.
Ja, aber, wo wir gerade von Essen reden.
Ja.
Wir können das nicht überleben. Die Menschheit kann das nicht überleben. An einem einzigen Tag haben sie die Oberfläche dieses Planeten mit einer Flut lebender Klingen und nadelwerter Mäuler bedeckt. Töte einen und 10 nehmen ihren Platz ein. Wenn sie wirklich zahllos sind, ist unsere Rasse zu einem gewaltsamen Tod verdammt, bevor jedes Stück unserer Zivilisation von einer Macht weggefegt wird, die gefräßiger ist als die Höllenfeuer selbst. Tod beim Maschinengott, der Tod ist hier. Die letzten Worte von Markus Warnack.
Der ist komisch, aber ulkig, ist okay. Der hat einen lustigen Rüssel, ist mir sofort sympathisch. Der sieht unappetitlich aus.
Ja, also hier muss ich jetzt auch nicht so mich um Assoziationen drumherum winden, aber du hast ja vorhin gesagt, dass StarCraft ursprünglich mal als ein Warhammer 40k Spiel gestartet ist, bis irgendjemand überlegt hat, nee, wollen wir doch nicht. Und dann haben sie halt andere Namen draufgepappt. Aber im Prinzip sind das die StarCraft-Zerg, so, der Schwarm. In dem Fall sind es die Warhammer 40k Tyranniden, also ein am ehesten mit Alien, das Wesen aus einer fremden Welt zu assoziierenden Schwarmintelligenz. Also alle denken genau denselben Scheiß. Und wie ein Heuschreckenschwarm fallen die über Planeten her, fressen die leer und dringen weiter vor. Hier übrigens nochmal, das ist auch eine von diesen Bedrohungen von außen, weil die Galaxie, in der sich Warhammer 40k abspielt, ist halt eine Galaxie.
Unsere Milchstraße
und diese Tyranniden, also das Volk, über das wir jetzt reden, die Fraktion, über die wir jetzt reden, die kommen von außen. Und das kann verschiedene Assoziationen wecken. Das kann natürlich wecken, also erstmal haben die mindestens eine weitere Galaxie vorneweg kahl gefressen, heuschreckenartig. Das ist das Best-Case-Szenario. Das Worst-Case-Szenario ist, dass das, was gerade über die Milchstraße herfällt, ein Spätrupp ist.
Ja, das kann man vielleicht betonen, weil die Tyranniden sind, wie du schon sagst, eine außergalaktische Alien-Rasse, die Milchstraße betreten hat, vor Anfang des 40. Millenniums irgendwann. Und die Sache ist, die werden in sogenannte Schwärme unterschieden, halt Hive-Schwarm oder sowas. Und die haben halt quasi verschiedene Namen. Und jeder Hive-Schwarm kam aus einer anderen Richtung als der andere. Das heißt, Der erste kam von Osten, der andere von Norden der Galaxie. Der aktuellste Schwarm kam von unter der Galaxie. Die Implikation ist also, dass wir wahrscheinlich umringt sind. Wir sind umzingelt und die Tyranniden kommen gerade auf uns alles zu.
Es ist halt ultra fies, weil dann diese ganzen Kriege innerhalb der Milchstraße eigentlich gar keinen Sinn mehr ergeben. Ansonsten sind das im Prinzip ja wirklich diese Giga-Aliens, die sich durch alles durchfressen.
Ja.
Die haben, glaube ich, wir müssen dann nochmal auf die Gene-Stealer-Kulte.
Die sind danach dran.
Genau, in dem Zuge noch mit eingehen, aber die kommen. Und denn ihre einzige Aufgabe ist, Biomasse in ihren Schwarm aufzunehmen.
Genau.
Und das geschieht halt, indem man die Biomasse, die vorhanden ist, auffrisst.
Mhm. Mhm. Ich beschreibe die Tyranniden gerne wie, sagt es, ein Heuschreckenschwarm. Mhm. So groß wie eine Person, und der du eine Waffe in der Hand gedrückt hast.
Kannst du irgendwie eine Nummer nennen, wie groß so ein Schwarm an einzelnen Individuen ungefähr wäre? Weil ein Schwarm, das klingt jetzt erstmal so ein bisschen niedlich. Das klingt irgendwie wie so gefühlter Quadratmeter. Insekten, kleine Insekten, aber wir reden ja über mannsgroße Viecher.
Genau, wir reden über...
Als kleinste Version.
Ja, die kleinste Version sind so groß wie Chihuahuas, das sind die Ripper-Schwärme. Mhm. Die normale Einheit der Tyranniden ist der Termagant und der Homagant, die so groß sind wie eine normale Person. Und die tauchen so locker in den 50er Hunderten auf, in einer Gruppe. Und das sind die Dimensionen, mit denen du zu kämpfen hast. Mhm. Ähnlich wie die imperiale Armee werden halt diese normalen kleinen Einheiten vorangeschickt, um die normalen, also die Verteidiger, so lange aufzuhalten, bis sich die großen Monster in Bewegung bringen konnten. Mhm. Die Tyrannofexe, die Carnifexe, die Haruspexe und wie sie alle heißen, die natürlich unter den Tyranniden selbst keinen Namen haben, sondern von den Menschen so genannt wurden. Das ist eigentlich das Erste, was ich betonen möchte, nämlich die Tyranniden sind nicht böse. Das ist wichtig zu betonen, die sind nicht böse. Es sind im Grunde, als würdest du Kakerlaken als böse bezeichnen. Mhm. Als würdest du Termiten als böse bezeichnen.
Ich finde trotzdem, dass Heuschreckenschwarm immer noch die treffendste Bezeichnung ist, so in ihrem ganzen Vorgehen einfach. Und die Heuschrecken meinen das ja auch nicht böse.
Genau.
Das ist denen ihre Natur, die fegen dort drüber hinweg, die fressen und dann ziehen die weiter, wo es mehr zu fressen gibt. Und genau das machen halt die Tyranniden auch.
Genau. Und das sind aber dann halt diese Sachen, die so perfide sind, weil du hast dann, dass dieser Schwarm aus purem Instinkt heraus, weil ähnlich wie Kakerlaken ist dieser Schwarm halt auch in der Lage, sich an Bedrohungen anzupassen. Nutzen die Verteidiger zum Beispiel sehr viel Boltgeschosse, die eben nun mal gut Panzerung durchdringen können, entwickelt der Schwarm einfach über die Zeit hinweg Tyranniden mit dickerer Panzerung, die diesen Boltgeschossen widerstehen kann.
Also die bioengineeren sich quasi on the fly
selbst. Genau. Und das ist halt das Perfide. Und dann denke ich aber halt so an Dinge wie die Todes-Deathleaper oder so ähnlich, quasi Stealth-Einheiten der Tyranniden, die Hit-and-Run-Taktiken verursachen sollen. Und es ergibt irgendwo Sinn, dass ein Schwarmbewusstsein aus purem Instinkt heraus anfängt, taktisch zu denken. Mhm. Also, weil, du musst ja bedenken, ein einzelner Tyrannide ist im Grunde ein wildes Monster, das einfach nur aus purem Instinkt heraus und mit Hilfe von psionischer Beeinflussung und Gerüchen und Pheromonen zu einem bestimmten Ziel gelenkt wird.
Das will töten und fressen, das sind wie die Hühner der Warhammer 40k-Galaxie.
Ja.
The enormity of their stupidity is just overwhelming.
Nur, dass du halt den Hühnern dann eben Dinge in den Weg wirfst, die auf einem bestimmten Weg hingehen. Mhm. Und da gibt es halt eben so psionische Einheiten oder halt Stealth-Einheiten, die aus purem Instinkt heraus dann verstehen, dass der Typ mit dem großen Hut da hinten, der muss sterben, weil das die besten Überlebenschancen für den Schwarm darstellt.
Mhm. Also ich finde es stark, weil hier kann man halt wirklich 1:1 die Parallele zu StarCraft ziehen, weil die Zerg ja genauso funktionieren. Dort packst du ja auch, alles ist quasi erstmal eine Larve und du packst es halt in die Form, die du es brauchst. Brauchst du ein Kraftwerk, baust du so eine Larve in ein Kraftwerk um.
Genau.
Brauchst du einen Panzer, baust du diese Larve in einen Panzer um und sowas. So reagieren die Tyranniden. Das andere ist so ein bisschen, das ist auch neben den Orks vor allem auch so ein Volk, was quasi gar nicht, also dem das Chaos relativ egal ist. Mhm. Also vieles in dem Universum wird ja auch vom Chaos irgendwie beeinflusst, beflüstert, bis es die Ziele von Chaos und sowas verfolgt. Den Tyranniden ist das komplett scheißegal. Wie die Orks wollen die vorwärts treiben, in dem Fall fressen statt auf die Fresse hauen. Aber meistens läuft es ja darauf hinaus, erstmal auf die Fresse zu hauen, weil die wenigsten Ziele lassen sich ja freiwillig fressen. Aber Chaos spielt für die keine Rolle. Mhm. Das ist einfach bloß weitere Biomasse. Und das Perfide ist, die wachsen ja auch an jeder besiegten Welt. Die wollen Biomasse erhöhen.
Und
so, das ist ein Reservoir.
Genau. Und es ist tatsächlich auch erwiesen, dass bestimmte Einheiten entstanden sind, nachdem die Tyranniden Gruppen von anderen Spezies essen konnten. Die Zoanthropes, das sind quasi psionisch begabte Tyranniden, die andere Wesen halt mit psionischen Kräften angreifen können. Die entstanden, nachdem die Tyranniden, also dieser Schwarm, Elder absorbieren konnte. Es gibt sowas wie die Tyrantenwache. Die sind halt hochgradig gepanzerte defensive Einheiten. Die entstand, nachdem sehr wahrscheinlich Space Marines absorbiert wurden. Und einer meiner Lieblingsaspekte von den Tyranniden, der mir, sag ich gerade von meinem Wrath and Glory One-Shot, den ich geleitet hatte, da ging es auch darum, dass die Spieler halt auf einem Space Hulk, also so einem verlassenen Raumschiff, rumlaufen sollten, wo sich halt eine Gruppe von Tyranniden befindet. Und die aktivieren sowas, was man als den Schatten im Warp bezeichnet. Weißt du, was es damit auf sich hat?
Selbstverständlich nicht.
Okay, der Schatten im Warp ist quasi das erste Anzeichen, dass die Tyranniden unterwegs sind. Psioniker merken nämlich, dass denen erst nicht gut geht und dann geraten in Panik, weil plötzlich ist der Warp weg.
Wie denn weg?
Die Reaktion mag ich.
Okay.
Weil, stell dir im Grunde vor, du hast deinen Hörsinn. Jeden Tag hast du deinen Hörsinn. Und eines Tages ist er plötzlich weg.
Würde mich ein bisschen paniken, ehrlich gesagt.
Und Psioniker sehen halt die Verbindung zum Warp genauso.
Okay.
Sobald die Verbindung zu diesem Warp weg ist, ist das einfach falsch. Ein Teil von ihm ist plötzlich weg.
Und das ist quasi ein Vorzeichen von, okay, in einer halben Stunde kommt hier ein Schwarm von Heuschrecken und fängt an, diesen Planeten zu fressen, inklusive mir.
Ja. Und die Sache ist, das ist eine Taktik der Tyranniden, weil sie damit im Grunde dafür sorgen, dass dieser Planet keine Hilfe rufen mehr kann.
Ach, die machen wirklich den Warp auch dicht, oder
ja,
was?
Ja, die machen den Warp dicht für diesen Planeten.
Also Throwback zum Imperium of Man, dieser God Emperor, der Gott Imperator, der sitzt halt auf seinem Thron und ist quasi so ein großer Leuchtturm, der dafür sorgt, dass alle in der ganzen Milchstraße wissen, wohin sie ihre Nachrichten senden sollen, in welche Richtung, wo sie hinfliegen müssen, um in Relation zum Leuchtturm bei Planet XY rauszukommen, solche Geschichten. Diese Kanäle sind auf einmal dicht.
Genau. Das hätte ich vielleicht vorhin erklären müssen. Auch astrale, also es gibt sogenannte Astropaten, das sind Psioniker, die darauf spezialisiert sind, Nachrichten an andere Planeten weiterzugeben. Weil du kannst halt eben Nachricht vielleicht auf den Planeten über Funk weitergeben. Aber sobald du auf einen anderen Planeten möchtest oder ein anderes Sonnensystem, musst du quasi diese Nachricht über einen Astropaten schicken.
Im Dienste des Imperiums jetzt, ne?
Ja.
Ja, okay.
Also ein Astropat ist halt ein spezifischer Psioniker, der darauf ausgebildet ist, Nachrichten weiterzugeben. Und das können die nicht mehr, sobald der Schatten im Warp auftaucht.
Okay.
Und das ist halt eine der Anpassungen der Tyranniden, dass sie im Grunde zuerst einmal dafür sorgen, dass der Planet keine Hilfe mehr rufen kann.
Ja. Ja, finster. Finster. Also Heuschreckenschwarm ist wirklich die beste Assoziation. Du hast mir so ein bisschen eine Lanzsche Überleitung geliefert, wo du sagtest, anpassen als Tyranniden-Taktik. Das könnte uns ja im Prinzip so ein bisschen zu den Gene-Stealern so ein bisschen rüberbringen.
Genau.
Oder? Ja.
Wir sind biologische Vollkommenheit. Wir vereinen den Einfallsreichtum und die List der Menschheit mit den Segen der Sternenkinder. Wir sind stärker, schneller und intelligenter als alle, die uns herausfordern. Wir werden das, was uns gehört, von den Oberwäldlern nehmen und es nach dem Bild unserer wahren Meister neu gestalten. Es ist unser Schicksal.
Also Leute, ich hab Bock, was anzupacken. Ich hab Bock, die Welt zu verbessern. Aber irgendwann muss auch mitmachen. Ansonsten können wir es lassen.
Ja, das sind eindeutig die Selbstoptimierungs-Instagrammer, die morgens um 5 aufstehen, dann erstmal 2 Stunden joggen gehen, noch eine Stunde schwimmen, dann was einen grünen Smoothie frühstücken und dann ihre perfekte Work-Life-Balance durchziehen, ne?
Ja, genau. Also, für den Kontext. Eine der spezifischen Einheiten der Tyranniden ist der sogenannte Genräuber. Ist an sich erstmal nur, hat 4 Arme, 4 scharfe Klauen daran und kann viel Schaden anrichten, wenn er mit jemandem in den Nahkampf gerät. Wenn einer des Genräuber aber vom Schwarm isoliert wird, aktiviert sich quasi ein neues Überlebensprotokoll. Anstatt die erste Person, die er trifft, zu töten, nimmt sich dieser Genräuber dieser Person und führt mit seiner Zunge einen sogenannten Ovipositor in diese Person ein.
Alle, die regelmäßig in irgendwelchen Swingerclubs unterwegs sind, werden das wahrscheinlich kennen. Aber es klingt so für mich so im ersten Moment ein bisschen auch wieder nach Alien, im Sinne von, ich pflanze ihm einen Parasiten ein, oder ist es was anderes?
Was anderes. Der genetische Code dieser Person wird umgeschrieben. Diese Person ist ab sofort diesem Genräuber, diesem einzelnen Mitglied dieses Schwarms.
Nennen wir ihn Harold.
Harold oder der Patriarch, wie er ab sofort heißt. Diesen Genräuber ist diese Person schwerstens ergeben.
Okay.
Sie holt andere Leute zu diesem Patriarchen, damit dieser sie ebenfalls infizieren kann. Und wenn diese Leute Kinder gebären, kommen diese Kinder als Mischwesen aus Tyrannide und Mensch raus.
Wir haben, glaube ich, gerade auch on the fly nebenher einen Swingerclub-Kult erfunden. Ja.
An sich ja, weil die Hauptaufgabe dieses Patriarchen ist ab sofort einen sogenannten Genräuber-Kult zu gründen.
Aber das dauert doch eine Weile,
ja.
Oder nicht?
Ja. Oh ja. Das dauert eine Generation. Eine der Taktiken der Genräuberkulte im Tabletop heißt direkt, ein Plan, Generation in der Mache. Die Tyranniden, also diese Genräuberkulte, arbeiten ab sofort daran, sich Stück für Stück für Stück in der Gesellschaft nach oben zu arbeiten, relevanter zu werden, wichtige Positionen einzunehmen.
Jetzt sind wir gerade bei die Körperfresser angekommen.
Ja, die Körperfresser meets Cthulhu-Kulte. Diese Genräuberkulte funktionieren halt tatsächlich, die haben einen super interessanten Aspekt. Es gibt tatsächlich ein Buch, das aus der Sicht von so einem Genräuberkult geschrieben wurde.
Das klingt aber echt spannend. Ja.
Tag des Aufstiegs, glaube ich, heißt es. Day of Ascension. Weil diese Kulte glauben wirklich, dass der Imperator, den das, der Rest des Imperiums anbetet, ist falsch. Und sie beten den echten Imperator an, den vierarmigen Imperator und seine Sternkinder. Und wir warten darauf, dass die Sternkinder kommen, uns zu retten.
Das klingt doch ein bisschen freundlicher, Sternkinder.
Ja. Ja, das heißt, diese Genräuberkulte warten halt, machen sich einen guten Namen bei den niederen Schichten oft. Also quasi Arbeiterschichten. Das andere Zitat ist zum Beispiel auch, die imperialen Unterdrücker behaupten, die Stimme ihres Leichengottes zu hören. Sie sind Lügner. Nur die wahren Sterngötter sprechen zu ihren Gläubigen und nur wir, ihre Ergebenen, sind so gesegnet, ihre Worte zu hören. Diese Kulte glauben also wirklich, dass sie dem Imperator dienen und dass sie den Menschen im Grunde einen Gefallen tun, indem sie diese Gesellschaft unterwandern und diesen Kult quasi etablieren, bis eines Tages der Ruf kommt, der Schwarm ist in der Nähe, es ist Zeit, den Plan in Kraft zu treten. Ab diesem Zeitpunkt schnappen sich alle Mitglieder dieses Kultes Kettensägen. Minenarbeit.
Die werden quasi zu Schläferagenten,
ja,
so in dem Moment.
Genau.
Die von innen nochmal sabotieren.
Ja. Die untergraben aktiv die Verteidigungsmechanismen des Planeten, töten nach besten Fähigkeiten die Verteidiger, um es den Tyranniden leicht zu machen, den Planet zu erobern.
Also da drängen sich mir zwei Fragen auf. Eine davon stelle ich gleich. Ich will bloß mal diesen Aspekt rausstellen. Wir haben ja vorhin gesagt, dieses Imperium ist ja quasi ein Space-Nazi, so ein faschistischer, autokratischer Apparat, der alle Außerirdischen sofort erschießt, wenn er sie sieht und sich auf kein Gespräch einlässt. Also Xenophobie auf 13 gedreht. Diese Gene-Stealer-Kulte in Kombination mit diesen Tyranniden sind ja aber genau dieser Punkt, der so eine Paranoia wiederum erzeugt. Ja. Weil du musst ja alles erschießen, was irgendwie halbwegs fremd wirkt. Weil im Zweifelsfall kommt dann die Tyranniden-Horde, der Tyranniden-Schwarm, in die Nähe deines Planeten und auf einmal brechen aus Klaus, Dietmar und Birgit Tentakel raus und auf einmal haben die vier Arme und drücken die Zündung von allen Atomraketen, die du stationiert hast, ohne die Silos dazu aufzumachen.
Ja.
Also diese Paranoia ist ja auch, die kommt ja nicht von ungefähr. Ja. Die hat ja, bei allem Rassismus, bei aller Xenophobie, die in diesem Imperium vorherrscht, ist es ja tatsächlich die einzige Welt, und das möchte ich betonen, die einzige Welt, in der es Sinn macht, sowas zu fahren.
Jein, die Sache ist, es ist nicht zwingend notwendig. Weil wäre die Lebensbedingungen der einfachen Menschen besser, wäre es wesentlich schwerer für diese Kulte, neue Mitglieder zu rekrutieren, ohne outright aggressiv zu sein.
Ja, ja.
So, wie das Imperium halt momentan funktioniert, dass es sich im Grunde erst dann interessiert, wenn was schiefläuft. Du lebst halt im Dreck und da kommen halt diese Leute, die komische Furunkel auf der Stirn haben und vielleicht einer hat einen dritten Arm, aber du hast auch 15. am rechten Bein oder sowas.
Yeah.
Keine Ahnung. Du hast halt einfach, du lebst seit Jahrzehnten im Giftmüll, deine Kinder haben 5 Arme. Die beten halt eben den Leuten eine Lösung an, eine Gemeinschaft an, Hilfe an, ohne dass die Leute dann wissen, dass sie im Grunde gerade für einen Genräuberkult rekrutiert werden.
Ja. Yeah. Ja.
Also für einen Alien-Kult.
Ja. Also interessante Frage, vielleicht zum Abschluss. Was passiert mit den Genräuberkulten, sobald die Tyranniden da sind? Also ist die Frage, werden die gefressen oder werden die hochrangige Offiziere und Adlige auf dieser Welt? Es hat ja alles so ein bisschen diesen Vibe von so einem Death-Kult, die irgendwann, wenn ihre Außerirdischen kommen, alle ihre Giftpille nehmen, mit einer Portion Kool-Aid runterspülen und sich in Hemden in ihre Doppelstockbetten legen und zu warten, dass die Außerirdischen sie abholen. Wird das so eine Nummer?
Egal, wie das ausdrückt, das ist nicht so schlimm wie das, was passiert.
Okay, wow. Grimdark,
ja.
Da sind wir wieder, liebe Freunde.
Und zwar, solange die Invasion stattfindet, helfen die Genräuberkulte den Tyranniden. Und die Tyranniden nehmen das auch erstmal an, weil die sind ja Teil des Schwarms.
Ja, klar.
Sobald der Planet erobert wurde, machen die Tyranniden halt etwas, weil sie müssen ja auch irgendwie wieder weiterreisen. Also sorgen sie dafür, dass die Biomasse wieder zurückkommt. Das heißt, alle Mitglieder des Schwarms laufen freiwillig in irgendwelche großen Verdauungssäuregruben.
Alle Mitglieder dieser Genestealer.
Tyranniden. Und die Kulte.
Ja, okay, ja.
Die laufen da freiwillig in diese Säuregruben rein und lassen sich bei lebendigem Leib verdauen.
Okay, wir sind beim Death-Kult angekommen, so ein bisschen, ja.
Die Sache ist, das Hive-Bewusstsein, also das Schwarmbewusstsein, sagt halt, okay, der Magos von dem Kult, der ist jetzt gesprungen. Das heißt, ich brauch keine Kontrolle mehr ausüben. Mhm. Das heißt, bevor der stirbt, also bevor jedes Mitglied dieses Kults stirbt, sind die quasi nicht mehr unter der Kontrolle dieses Bewusstseins und sind nicht plötzlich bewusst, was sie gerade getan haben.
Das ist ja finster. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass im restlichen Imperium keine Berichte darüber existieren.
Jein.
Okay.
Auf der einen Seite, die Tyranniden sind relativ neu als Rasse. Sie sind technisch gesehen die neueste Rasse, die aufgetreten ist.
Ich dachte mal, das wären die Tau, auf die wir noch kommen, aber ja.
Nee, da ist der Unterschied zwischen dem Spiel selbst und der Timeline.
Okay, ja, wir bleiben bei den Tyranniden
genau.
Erstmal.
In der Timeline sind die Tyranniden die neueste Rasse, die aufgetreten ist, die neueste Bedrohung, auch seit den 80ern. Seit 1980er waren die Tyranniden immer die neueste Bedrohung, egal was passiert. Mhm. Auf der anderen Seite aber ja, diese Information wird auch nicht weitergetragen. Niemand weiß, dass Aliens in der Lage sind, das Imperium zu unterwandern. Mhm. Genauso wie auch niemand offiziell weiß, dass es Chaos gibt. Diese Informationen werden nicht weitergegeben, was diesen ganzen Teufelskreis halt einfach nur wieder weitertreibt, weil die Leute wissen nicht, wovor sie sich in Acht nehmen müssen, also fallen sie rein.
Alles klar, also Tyranniden, AfD-Trump, des Warhammer 40k-Universums als passendste Beschreibung.
Ja, was ich noch einfach nur ästhetisch finde, ich persönlich bin tatsächlich ein Riesenfan von Genre-Kulten, ich bin nur kein Fan von Tyranniden, paradoxerweise, weil die Genre-Kulte an sich haben so diesen, wie gesagt, diesen Call of Cthulhu-Vibe plus, aber im Kampf.
Also so Innsmouth-mäßig wahrscheinlich.
Genau, ne? Innsmouth.
Ja.
Aber die Einheiten von denen haben mehr sowas wie Mad Max. So Trucks, die mit rudimentären Panzerungen ausgestattet wurden. Minenlaser, Minenkettensägen, Gesteinskettensägen. Eine der wichtigsten Einheiten ist der Kellermorph. Das ist nimm dir einen typischen Wildwest-Cowboy. Gib ihm drei Arme. Und lass ihn mit jedem Arm einen Revolver schießen.
Ich verstehe, wo dieses Mad Max-Vibe herkommt, weil die arbeiten sich halt von unten hoch.
Genau, genau.
Ja gut, und was haben die? Die haben Hämmer, die haben Keulen, die haben rudimentäre Bolzenschussgeräte. Das Größte, was du aufbringen kannst, ist irgendein Tanklaster. Wenn du den noch ein bisschen mit Stahl verschraubst, hast du einen fahrenden Sprengpanzer und sowas. Mhm. Und so arbeitet es sich nach oben. Und je nachdem, wann die in Einsatz gerufen werden, haben die halt so diese Fackel-Mistgabel-Horden Mentalität, die sie aufbringen können.
Genau. Tatsächlich, im Tabletop ist es auch lustig, als Genraber-Kult darfst du Genbrüder oder sowas mit ranholen. Mhm. AKA, du darfst einzelne Einheiten, also bis zu einer gewissen Anzahl an Einheiten aus der imperialen Armeeliste nehmen und sie deiner Armee hinzufügen. Das heißt, du darfst halt plötzlich dir einen Lehman-Russ-Panzer mit ranholen. Also halt ein extrem gefährliches Kampfgerät.
Vom Imperium.
Mhm. Weil quasi impliziert wurde, dass der Kult die örtliche Astra Militarum-Gruppe unterwandern konnte.
Okay, alles klar. Ich habe mich nämlich gerade gewundert, wie man sowas im Tabletop, also was ja alles darauf hinausläuft, über Jahre, über Generationen, über Jahrzehnte hinweg einen Planeten zu unterwandern, wie man das spontan in einer gerade stattfindenden Schlacht im Tabletop irgendwie umsetzt. Weil da kannst du ja nicht schlecht, also kannst ja schlecht sagen, okay, wir lassen den Tisch jetzt so stehen, kommen in 3 Jahren hier zusammen und würfeln dann, wie viele Leute infiziert wurden. Sondern das musst du ja irgendwie ein bisschen verkürzen, die ganze Geschichte. Aber klar, dann irgendwie, okay, 3 deiner Einheiten gehören mir, wenn ich jetzt 4 Sechsen würfel.
Nee, das nicht. Okay. Du machst halt schon deine, also die Kämpfe werden halt quasi, es wird davon ausgegangen, dass dein Genraber-Kult sich einfach offenbart hat jetzt.
Genau.
Und eben, okay, die stehen halt jetzt mit ihren Minenlasern da und mit ihren Kettensägen und was weiß ich. Und die haben sich halt organisiert, kämpfen halt als Guerilla, aber sie sind direkte Einheiten im normalen Spiel.
Ja.
Aber, um das zu symbolisieren, dass sie quasi das Imperium unterwandern konnten, darfst du, wenn du möchtest, eben dir eine Einheit aus dem Astra Militarum-Buch rausnehmen und es zu deiner Armee hinzufügen. Selbst wenn ein Gegner vielleicht Orks spielt oder sowas.
Okay.
Fun Fact nebenbei, Menschen sind die am einfachsten zu unterwandernde Rasse für die Tyranniden.
Ja gut, weil die eine Hierarchie haben und feste Positionen. Die Orks, die hauen sich die ganze Zeit auf die Fresse. Da hast du 2 infiziert und in 2 Stunden sind die tot, weil die unterlegen waren.
Genau.
Ja, klar.
Ja. Das wäre im Grunde alles, was ich jetzt groß erstmal zum Genraber-Kult zu sagen habe. Ich persönlich finde die geil für ein Rollenspielabenteuer, wenn man es eher horrormäßig, kultmäßig anlegen möchte.
Aber schon als Gegner, ne?
Als Gegner natürlich.
Weil du hast so diese klassische, ich finde es übrigens auch witzig, wie wir Pop-Referenzen, popkulturelle Referenzen ständig bringen, um irgendeinen Umstand zu umschreiben. Ne? Wir haben jetzt auf Innsmouth verwiesen, was ja irgendwie scheinbar ganz treffend für die Jean-Stealer-Kulte sind. Es ist natürlich aber blöd, wenn du Shadow over Innsmouth nicht kennst oder den Cthulhu-Mythos irgendwie drumherum, dann kannst du wenig mit anfangen. Aber ja, genetisch genetisch veränderte Person, die auch so über, naja, so ein bisschen Erzgebirgs-Style, jahrzehntelange Inzucht. Also isolierte Dörfer mit Leuten, die ein bisschen komisch aussehen, ein bisschen komisch sprechen und die sich dann auf einmal als Außerirdische rausstellen. Ist kein neues Motiv in dem Sinne, finde ich aber interessant. Okay, ich habe die, finde ich spannend, weil ich habe die Jeans-Dealer-Kulte nie so richtig auf dem Schirm gehabt, muss ich zugeben.
Ich persönlich finde die
sondern
geil.
Eher so wie bei Chaos, die Kultisten. Die einfach bloß so ein bisschen Fußsoldaten mit Tentakeln extra sind so. Aber jetzt habe ich nochmal einen ganz neuen Blick auf die.
Zumindest vom Konzept her finde ich die saugeil. Kann ich wirklich, da würde ich mich auch wirklich tatsächlich freuen, wenn wir dafür über eine Folge machen könnten, weil die haben auch sehr, sehr interessante Unterkategorien.
Okay.
Ja.
Ja, zwei Xenos-Völker haben wir noch. Wer ein bisschen durchgehalten hat, mit den Warhammer-Läden gab es immer so Badges, weißt du, wenn du so einen Haufen Stuff gekauft hast. Gruß an Toto übrigens an der Stelle. Der war neulich mal hier zum Pen-and-Paper-Zusammentisch gewesen, hat auch gesagt, er kommt gerne mal wieder. Ich hoffe, du hörst das. Ich erwarte nicht weniger als 12 Seiten Feedback von dir. Nee, alles gut. Aber für euch alle, die bis hierhin zugehört haben, wir sind auf den letzten zwei, wir sind quasi im Endspurt, schon mal so ein Badge of Honor, dass ihr das euch bis hierhin reingepfiffen habt, aber wir hoffen, es ist hier auch krass unterhaltsam gewesen. Jetzt kommen auf alle Fälle noch zwei krass unterhaltsame Völker zum Schluss. Und wir steigen wie gewohnt mit einem Zitat ein.
Es macht mich sehr traurig, dass wir gegen die Völker der Galaxis zu den Waffen greifen müssen. Durch ihren Tod verwehren sie sich die Befreiung, die nur durch die völlige Hingabe an das höhere Wohl erreicht werden kann.
How can this be for the greater good?
The greater good.
Shut it! These people die for no reason, no reason whatsoever!
Oh, I wouldn't say that. Hello, Nicholas.
Das höhere Wohl war so ein bisschen der Triggersatz, the greater good.
Jetzt bitte die Szene von Hot Fuzz einfügen, bitte.
Ja, genau, the greater good. Wir haben Space-Kommunisten. Das ist immer das Label, was ich zu den Tau bekomme. Mhm. Das ist das Volk, über das wir jetzt reden. Blauhäutige, humanoide Aliens, die, ja, was machen die eigentlich? Die rennen durch die Gegend, fragen, ey, wir haben hier einen großen Plan, möchtest du mitmachen? Wenn nicht, hauen wir dir aufs Maul, bis du tot bist. Wenn ja, integrieren wir dich in unsere Kampflinien. Also eigentlich das komplette Gegenteil zum Imperium of Man, das ist so das integrativste Volk in dem ganzen Universum, oder?
Genau.
Ja.
Also, die Tau sind umstritten. Ich weiß bis heute nicht, wie ich genau zu den Tau stehen soll. Weil, da muss ich vielleicht betonen, ich habe damals, mein erstes 40k-Spiel war Dawn of War, das Echtzeitstrategiespiel. Hast du das gespielt?
Ich meine schon, aber bei Echtzeitstrategie löscht mein Gehirn noch immer ein bisschen weg. Aber ich habe safe ein, zwei Teile davon gezockt, ja.
Gut. Die Tau waren quasi im zweiten DLC, glaube ich, waren die dabei als spielbare Rasse. Und ich hab sie an sich erstmal gemocht, weil Shooty-Shooty-Army.
Die sind so ein bisschen von der Armee her, haben die immer so einen Gundam-Style. Genau. So große Meshwalker, Drohnen, die sind irgendwie sehr technisch. Und ich meine, die Tau funktionieren im Tabletop, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, hallo Toto, die funktionieren so ein bisschen in der Richtung, wie wir müssen möglichst auf Abstand bleiben. Die haben irgendwie geile Sniper, glaube ich, ne?
Nicht Sniper, sondern generell einfach gute Feuerungslinien. Die Sache ist, wie du schon sagtest, die Tau haben so einen Mech-Gundam-Vibe. Es ist sehr wenig verwunderlich, dass die Tau Anfang der 2000er eingeführt wurden.
Nee, gar nicht, null. Ja.
Um sehr wahrscheinlich um diese ganze Anime-Crowd abzuholen.
Ja.
Die wollten halt Mechs haben, die wollten Lasergewehre haben, die wollten Gauss-Rifles haben, die wollten diesen Slick-Fantasy, nicht Slick, sondern diesen Slick-Sci-Fi haben, den man da vermisst im Rest von 40k. Logischerweise, die Leute, die, wie ich, die halt diesen grimy, diesen grimmigen
mit einem Klappspaten einen Gegner ins Gesicht hauen Modus. Ja.
Die das mögen, die sind natürlich nicht so ein riesen Fan von den Tau, weil plötzlich steht da, ist da diese Sauberarmee, diese Typen in den weißen Rüstungen, die keinen Schmutzfleck an ihrer Rüstung haben.
Die sind sehr sauber, ja.
Ja, weil die einfach schon, weil die quasi ihre Gegner auf 50 Kilometer entfernt abschießen.
Ja, genau.
Und im Tabletop waren die halt auch nicht beliebt, weil sie damals, als sie eingeführt wurden, die Leute gezwungen haben, einen bestimmten Spielstil zu spielen, weil die Tau eben so eine gute Schießarmee sind. Sie gehen halt nicht in den Nahkampf, sondern sie halten eine Position und schießen einfach auf alles, was nahe kommt. Das heißt, weil sie aber die besseren Schützen sind, zwingen sie die anderen Armeen in ein Schussgefecht, dass die Tau automatisch gewinnen, weil sie besser schießen können. Das war früher zumindest so. Heutzutage ist das alles ein bisschen gebalanced und die sind auch nicht mehr ganz so schlimm. Das ist die Kritik an den Tau. Natürlich auch vom Vibe her, weil die Tau halt, wie man es bisher beschrieben hat, sie wirken jetzt nicht so Grimdark. Die wirken nicht so böse. Klar, die erschießen jeden, der nicht in ihre Konklave möchte, aber jeder, der im Grunde sagt, hey, ich will dabei sein, sagen die, cool, komm rein, Bruder. Hier hast eine Wohnung, hier hast Essensrationen. Hier hast du dein Gewehr für deine neue Position in der Armee. Ist cool, mögen dich, ja. Ist toll.
Aber ich meine, bei denen schwingt auch so ein bisschen, naja, ich sag mal so ein, ist ein großes Wort in dem Kontext, aber da schwingt irgendwie so ein Rassismus mit in dem Sinne von, es gibt dort trotzdem annektierte Völker mit verschiedenen Wertigkeiten, glaube ich, innerhalb der Tau, ne?
Ja, da kann man vielleicht erstmal ganz kurz auf die Geschichte der Tau zurückgehen. Die Tau wurden vor irgendwann 37.000 nach Christus, also im 38. oder 37. Millennium von irgendwelchen Erforschertruppen entdeckt, auf einem Planeten am östlichsten Rand der Galaxis. Da haben die im Grunde so ein paar blaue Aliens gesehen, die sich gegenseitig mit Stöcken hauen.
Genau, die waren technologisch quasi noch so in der Steinzeit irgendwo angekommen. Und 37.000 bei Warhammer 40k ist auch so, also eigentlich streng genommen das Jüngste. Genau. Nicht die jüngste Bedrohung, wenn man sich die Tyranniden dagegen stellt, aber
eines der jüngsten Völker.
Ja, genau.
Dann kam ein Warpsturm, der dafür sorgte, dass der Planet, auf den die Tau sich befanden, isoliert wurde. Die Menschen haben gesagt, was soll denn den Horrorn passieren?
Ja, so ein blauer Affen.
Also. Genau. 3.000-4.000 Jahre später war dieser Warpsturm zu Ende und plötzlich hatten diese komischen Affen, die sich gegen sie mit Steinen gehauen haben, hatten die plötzlich Raumschiffe und Lasergewehre. In einer Zeitspanne, die für die Menschen mindestens das Doppelte gebraucht hatte. Und was sie auch gemacht haben, ist eben andere Planeten nicht direkt erobern, sondern eben diese Auxiliary-Völker zu rekrutieren. Halt quasi ähnlich wie die Flood in Halo.
Ja, wir sind schon wieder am Querreferenzieren durch die Popkultur. Kannst du erklären, was die Tau genau machen, wenn die auf so einen Planeten kommen?
Also, die treffen halt auf einen Planeten, sehen dort, dass da schon Aliens leben, kommen runter, lernen ihre Sprache und sagen, hey, wir sind euch technologisch überlegen, aber wir möchten euch helfen. Wir möchten, dass ihr Teil unseres großen Sternenreiches werdet. Dass ihr Teil des höheren Wohls werdet, um das Gemeinwohl aller Völker im Universum zu verbessern.
Space-Kommunismus.
Ja, sagen die Aliens ja, werden die Teil dieses Sternreichs? Sagen die nein? Werden die entweder in die Scheiße gebombt von den Tau und ihren Verbündeten? Oder aber, wie zum Beispiel im Fall der Vespiden. Das ist eine dieser typischen Alien-Rassen, die den Tau angehören. Das sind so quasi zweibeinige Wespen. Die wurden auch gefragt, ob sie den Tau beitreten möchten. Die Vespiden haben gesagt, bzz, bzz, bzz. Die Tau haben gesagt, okay, cool. Das hat wehgetan, dass du mich gestochen hast. Hier ist ein Helm. Damit können wir uns vielleicht verstehen besser. Der Anführer der Vespiden nimmt sich das Ding auf und plötzlich waren die Vespiden Verbündete mit den Tau. Ganz urplötzlich. Und ganz bestimmt nicht mit Gehirnwäsche.
Ja. Erweiter mein Gehirn, Lernsaft.
Ja, ist auch ein bisschen shifty, ne? Da ist irgend so ein doppelter Boden drunter. Die sind ein bisschen kritisiert ständig die Tau und die geben so ein komisches Versprechen von Harmonie und Gleichberechtigung ab.
Während gleichzeitig die Tau sich selbst in direkt Kasten unterscheiden.
Ja, genau.
Das kann man vielleicht auch noch erwähnen, die Tau unterscheiden sich in 5 Kasten, die auch biologisch unterschiedlich sind. Die Feuerkaste sind die typische Kriegerkaste, die sind halt auch stärker und größer als der normale Tau. Die Wasserkaste sind sehr geschmeidig, sind sehr charismatisch, können gut reden, werden auch typisch zu Diplomaten ausgebildet. Die Erdkaste sind robust, die sind stark, die sind geschickt mit ihren Fingern, die können bauen. Und die Luftkaste, die sind halt hochgewachsen, haben hohle Knochen und sind besonders talentiert darin, halt eben Luftschiff zu steuern. Und die 5. Kaste sind die Ätherischen. Die Ätherischen haben sehr lange Zeit nicht existiert, sondern tauchten angeblich auf, als sich alle anderen Kasten in der Steinzeit gegenseitig bekriegt haben. Plötzlich kam halt so ein Ätherischer auf, sagte, ey, ist uncool, dass ihr euch bekriegt. Und aus, in Anführungszeichen, irgendeinem Grund haben die Tau aufgehört, sich gegenseitig zu bekriegen.
Shut it!
Zufälligerweise.
Ja, irgendwas steckt da dahinter. Es ist ein bisschen, ja, man kann es noch nicht greifen, aber irgendwas ist da shifty. Das wirkt zu gut. Ne?
Ja, genau. Ansonsten gibt es tatsächlich auch zu den Tau 2 interessante Dinge zu erwähnen. Erstens, es gibt eine Rebellion. Nämlich, es gibt einen Commander namens Foresight. Ich weiß gar nicht, wie sein Tau-Name richtig ist. Er wird halt mit Foresight übersetzt. Der hat eines Tages, also die meisten Tau-Commander laufen halt in so Mech-Suits rum und nutzen ihre Mech-Suits wirklich nur, um Schusswaffen zu tragen. Commander Foresight aber hat eines Tages eine Art Warp-Klinge gefunden, die er mit seinem Mech aufgenommen hat und seitdem mit Schwert und Schild durch die Gegend läuft. Er ist quasi der einzige Tau,
der in Nahkampf geht.
Ja, und diese Klinge hat ihm anscheinend irgendwas über den Warp offenbart. Oder vielleicht auch über die Ätherischen selbst. Weil Commander Foresight hat kurze Zeit später, obwohl er ein Kriegsheld war, eine Legende unter den Tau, hat er die sogenannte Foresight-Enklave gegründet. Was quasi ein Splitter ein Splitterimperium zu den Sternreich der Tau ist. Die sind, wie ich es am besten sagen kann, ist, die sind die einzige Gruppe, die ich im Moment als objektiv gut betrachte, abseits von Robute Gelemann und seinen Verbündeten. Also Robute Gelemann halt der Anführer der Ultramarines, Space Marines, der der einzige vernünftige Mensch im Imperium ist. Abgesehen von dem ist die Force-Enklave die einzige Gruppierung, die ich im Moment als objektiv gut betrachte. Weil sie von einem das Gute an den Tau, halt diesen Gedanken von Zusammenarbeiten und für das höhere Wohl arbeiten, ohne Unterdrückung und ohne diese Gehirnwäsche.
Das Gehirnwäsche scheint ein großer Faktor zu sein.
Ja. Das andere ist, ich hatte ja vorhin gesagt, dass die meisten Völker haben irgendeine Form von psionischer Existenz. Hm. Abgesehen von den Necrons, die halt keine Seelen haben und deswegen nicht vom Warp beeinflusst werden können und auch nicht wirklich im Warp auftreten. Die Tau sind so psychisch schwach, dass sie vom Chaos so gut wie gar nicht beachtet werden. Mhm. Also es ist fast unmöglich. Also es ist einfach so unwahrscheinlich, dass ein Chaos-Dämon überhaupt daran denkt, dass dieser Tau da drüben besessen werden könnte, dass die Tau einfach schon aus Prinzip nicht wissen, dass der Warp existiert und dass Dämonen keine Rasse sind, sondern extradimensionale Monster, dass das ganze Konzept von Glaub sich im Warp manifestieren für die Tau vollkommen irrelevant ist. Mhm. Also die wissen das gar nicht. Die verstehen das nicht. Die wissen auch nichts von Psionikon. Das haben die nicht. Was die aber haben, sind so eine Guevesa. Das heißt übersetzt menschliche Helfer. Schlicht und ergreifend, die Tau haben auch Menschenwelten in ihre Sternreich rekrutiert. Mhm. Und diese Guevesa sorgen halt mit ihrem Glauben an das höhere Wohl dafür, dass es einen Gott des höheren Wohls gibt.
Ah.
Ja. Es gibt eine Geschichte oder eine Kurzgeschichte, wo halt ein Tauschiff durch den Warp reist und durch irgendwelche Warpstürme gerät, wo das Schiff eigentlich zerstört werden müsste. Bis es von einer gigantischen, vierarmigen Kreatur in der groben Gestalt eines Tau, aber mit fünf Fingern, wie ein Mensch, gerettet wird. Das wird vermutet, ist die Manifestation des höheren Wohls als Gott oder als anfangender Gott.
Das ist aber ein spannendes Konzept. Also weil wir haben ja den Warp als quasi Manifestation aller Emotionen. Dort werden quasi auch alle Götter geboren, an die du glaubst. Dann haben wir die Tau als relativ junges Volk, die zwar nicht auf den Warp zugreifen können in dem Sinne, aber durch die Annexion von verschiedenen anderen Spezies, Völkern, whatsoever, tatsächlich irgendwie passiv Zugriff auf die ganze Nummer kriegen.
Mhm.
Also es könnte durchaus also drin sein, dass in dem ganzen Kanon in irgendeiner Zukunft ein weiterer Gott geboren wird und so ein Tau-Gott auf einmal existiert.
Neben dem Imperator selbst, der wahrscheinlich zu einem Gott der Ordnung wird. Das ist auch möglich. Die Sache ist, natürlich haben die Tau sehr logisch reagiert, als sie das herausgefunden haben und haben alle Menschen exekutiert, die an dieses höhere Wohl als Gott geglaubt haben.
Shut it! Okay, wie stehen denn die Tau eigentlich allgemein zu Religion? Weil also Zitat aus so Kommunismusgeschichten, Religion ist Opium fürs Volk. Also so von der reinen Überthematik müsste ja Religion komplett ausgeschlossen sein bei den Tau.
An sich ja, weil woran sollst du anders glauben als das höhere Wohl? Shut it! Worum solltest du an einen Gott glauben, wenn es das höhere Wohl gibt? Du sollst an deinen Platz in der Gesellschaft denken, nicht an irgendeinen Gott. Das ist, glaube ich, die erste Antwort der Tau darauf.
Okay. Ja.
Nebenher, das Lustige ist immer, es gibt ja eben dieses Meme von wegen, die Tau sind Kommunisten oder sowas.
Ja.
Das Lustige ist, sehr wahrscheinlicher ist die Inspiration eher antikes oder Mittelalter China.
Aha, habe ich null Zugriff drauf so?
Das kannst du eher an so der Kleidung und diesem Kastensystem der Tau sehen. Gerade die Tau haben, wenn die mal ohne Rüstung gezeigt werden, sind halt diese blauen Fischmenschen ohne Nase, wo ihre Nase ist halt nur so ein Schlitz. Ansonsten sind sie relativ human, also humanoid. Und die haben so diesen glattrasierten Kopf mit diesem einen Zopf, der so über die Schulter geht oft. Ähnlich wie halt in China dieser typische Zopf, der von der einfachen Bevölkerung getragen wurde.
Ja, ja, klar. Ich meine, also mit dem ganzen Anime, Gundam-Style und so, schöpfen die ihre Inspiration natürlich auch sehr aus dem asiatischen Raum.
Genau.
So vom Japanischen übers Chinesische, sagen wir mal, um die beiden Großen zu nennen. Und gegebenenfalls entleihen die sich natürlich irgendwas aus Völkern aus der Gegend. Ja.
Genau. Und ansonsten, wie gesagt, ich bin immer sehr schwierig mit den Tau, weil ich auf der einen
Jeder,
Seite...
Jeder, den ich bisher gehört habe, ja.
Also ich hasse die nicht direkt, aber es fällt mir schwer, die wirklich gern zu mögen, weil ich bin halt nun mal kein Sci-Fi-Fan.
Hm.
Ich mag aber die Tau vom Konzept her, weil eben du hast diese eine Fraktion, die nicht ganz so zu 100% böse ist. Da ist irgendwas im Hintergrund, aber auf Papier sind die beste Möglichkeit, ein gutes Leben zu führen.
Ja, aber das ist dir offenbar nicht gritty enough.
Ja.
Okay. Ein Fun-Fact, zu dem ich mich an Tau noch erinnere, um das mal abzuschließen, ist, ich habe natürlich auch so ein paar Tabletop, Warhammer Tabletop Freunde so in meinem Bekanntenkreis. Bei Tau haben die immer, ich weiß nicht, also Raucher kennen das vielleicht, bei, ich weiß gerade nicht, welche Sorte das ist, ehrlich gesagt, aber es gibt so Plättchen, also so Paper-Plättchen, die so kleine Magnete drin haben. Und das haben diese Nerds halt gesammelt. Das sind so ganz kleine, runde Magnete. Die sind vielleicht irgendwie so 3 Millimeter im Durchmesser, wenn es hochkommt. Und das haben die benutzt für ihre Tau-Einheiten, sodass die quasi die Waffen modular auswechseln konnten.
Ja, ja. Das kenne ich, weil ich gucke auch jetzt hier so sehr oft so Kampfberichte von 40K, wo halt sehr oft eben kleine Firmen beworben werden, wo du halt, wo du Terror kaufen kannst, wo du deine Figuren halt einfach hinschicken kannst zum Bemalen. Und wo du Magnete einbauen lassen kannst.
Genau, also um es mal zu verdeutlichen, du hast halt, stellt euch einen typischen Mesh vor, also so ein riesen Roboter auf 2 Beinen, der auch humanoid durch die Gegend läuft und der kann von mir aus auf der linken Seite einen Flammenwerfer haben und auf der rechten ein MG. Und dann bist du auf einmal in einer Schlacht, wo du aber irgendwie ein Schwert bräuchtest. Und dann müsstest du jetzt deine Figur, deine zusammengeklebte und bemalte Figur auseinanderreißen, um dort dieses Schwert also in den Arm mit einem Schwert ranzukleben. Und diesen Aufwand sparst du dir, indem du quasi an den Torso ein Magnet anbringst und an die jeweiligen Arme einen anderen Magnet.
Genau.
So kannst du das relativ modular austauschen, was die eben für Waffen brauchen, und brauchst halt nicht dreimal dasselbe Modell mit 3 verschiedenen Waffen, was halt, keine Ahnung, 40 Euro plus kostet, sondern das ist das eine Modell, den du halt seine verschiedenen Arme durchtauschst. Und das scheint bei den Tau irgendwie so ein Ding zu sein, weil die irgendwie, naja, sagen wir mal, häufiger ihre Waffen wechseln müssen. Ich hatte zumindest den Eindruck gewonnen, sagen wir es mal so.
Das ist nicht direkt Tau, aber bei den Tau ist es ja häufig, glaube ich. Weil alle Fraktionen, gerade diese Walker, wie ich sie vorhin genannt hatte, halt die Dreadnoughts bei den Space Marines, diese Penitent Engines bei den Sororitas, die Chaos, was auch immer die da haben. Die haben halt alle so Sachen, wo du einfach modular austauschen musst, was die gerade tragen. Aber die Tau haben halt eben, gerade weil die so viele Kampfverzüge haben, so viele Mechs, so viele Panzer, so viel Zeug, wo du ständig austauschen musst. Deswegen ist es vielleicht da noch am ehesten zu sehen, weil
monetär ergibt es halt Sinn.
Genau.
Also weil wenn so ein Modell halt irgendwie, also 40 Euro ist wahrscheinlich noch absolut unterstes Segment. Das kannst du dir 3-mal kaufen oder du kaufst dir es 1-mal und wechselst dann halt aus, ne? Ja.
Oder du machst halt eine komplette Crude-Armee, dann hast du halt gar nichts. Crudes sind halt eine der 2 Standardrassen, die Tau aufs Feld führen können. Quasi die Crude und Vespiden sind quasi das Kanonenfutter. Weil die Tau selbst nicht in den Nahkampf gehen, schicken die halt die Crude, das sind quasi so Vögel-Predator, so Vogel-Predator, die in Nahkampf gehen können. Die sind nicht extrem mächtig, aber sind stark genug im Nahkampf, dass sie erstmal die Linie halten können, bis die Tau in Position sind.
Ja, und die sind halt ein Meat Shield.
Genau.
Ja, okay. Letztes Volk.
Mit dem letzten Volk bist du, glaube ich, gar nicht vertraut, oder?
Nee, echt null. Ich wusste, also es ergibt Sinn, dass es die gibt, aber ich habe, von denen weiß ich absolut gar nicht, deswegen bin ich jetzt sehr gespannt auf das Zitat.
Ich lese 2 Zitate vor. Beide sind relativ gut.
Okay.
Es ist ganz einfach. Wir wollen weder euer Leben, noch euer Geld, noch diesen ganzen Schrott, den ihr Technologie nennt. Wir wollen eure Welt. Wir wollen den Reichtum, von dem ihr nicht einmal wusstet, dass ihr ihn habt und den ihr definitiv nicht verdient. Geht, solange ihr die Chance habt oder nicht. So oder so, wir holen uns, was uns gehört. Zweites Zitat. Wisse immer und zuallererst, wer deine Feinde sind. Sie sind diejenigen, die dich angreifen. Sie sind diejenigen, die mit einem Angriff drohen. Sie sind diejenigen, die eines Tages angreifen könnten. Vernichte sie, bevor sie es können.
Okay. Wirkt sehr pragmatisch, lässt wenig Raum für Kreativität und Spielraum und die Tatsache, dass man nicht den direkten Reichtum, Technologie, Glaube, Geld haben will, sondern Zugriff auf den Boden, könnte bedeuten, entweder es ist Trump oder Putin oder es sind Völker, die ein Digi-Digi-Hole diggen wollen.
Alright, listen to me, you knife, you piece of shit. If you go any further with your piss stained pubic hair, you call a wig, I'm gonna wreck your shit so hard that you won't even be able to walk with your limp dick. I'm gonna shove my foot so far up your shaven, barbecue little ass that your breath is gonna smell like shoe polish. Then I'm gonna take that little red anal bead on your belt and push it in your face. I'm gonna flagellate you with my fucking beard. I'm gonna build you a pair of runic mechanical balls and use surgical precision to sew them to your groin. Where your manhood ought to be, just so that I can kick them with my iron fucking feet, you twat.
Rock and Stone, brother.
Ja,
Rock
genau.
And Stone.
Wir sind bei den Space-Zwergen, ne? Wie heißen die?
Die liegen von Wotan.
Okay.
Ja.
Wotan ist doch so ein nordischer Gott.
Genau, Wotan ist halt quasi was. In unserem Kulturbereich war quasi das Wort für Odin. Halt, genau. Wir haben hier halt in diesen Bereichen Wotan angebetet, während die oben halt Odin angebetet okay. haben. Hier muss ich ausholen, ja, weil die Ligen von Wotan sind die neueste Rasse, also die neueste Fraktion im Spiel.
Also noch neuer als Tau.
Genau, die gibt es jetzt 2023 oder 2024.
Ach, deswegen habe ich so wenig von denen gehört. Okay.
Die Sache ist, sind die Neuaufbereitung einer Fraktion, die also seit der ersten Edition existierte und dann geretconnt wurde.
Das ist nämlich das Ding, ich denke mir halt die ganze Zeit, okay, wir haben quasi Fantasy in Space, um es mal so wirklich, wirklich sehr, sehr runter zu dampfen. Steinigt mich nicht.
Hm. Irgendwas stößt mir hier sauer auf.
Ja, da ist so ein Hauch von
Inkompetenz.
Genau.
Und du hast Space Elfen, du hast Space Orks, du hast sogar Space Halblinge, aber wo sind die fucking Space Zwerge? Also selbst, haben wir Tieflinge eigentlich, by the way? Im besten Fall noch Chaos, oder?
Ja, Tieflinge sind maximal Chaos. Ja. Es gibt Bestienmenschen, die sind halt Mutanten oder eine Menschen. Aber Tieflinge nicht wirklich.
Und du hast quasi irgendwie jedes Fantasy-Volk, aber die Zwerge, die sogar in Warhammer Fantasy prominent dabei sind, die habe ich bisher immer vermisst. Und die sind jetzt offenbar da mit den Ligen von Wotan, oder?
Genau. Also, ich drehe die Uhr zurück auf die 1980er. 1985, 86, irgendwann als die erste Edition von Warhammer 40.000 rauskam, als Rogue Trader Rollenspiel.
Es ist 1985. Meine Freundin ist weg und bräunt sich. Nee, Quatsch, 10 Jahre später. Ja, hau raus.
In der ersten, zweiten und ich glaube noch dritten Edition des Spiels, also bis in die frühen 90er rein, gab es die sogenannten Squads. Squad ist das englische Wort für klein und quadratisch. Squads waren im Grunde das, was wir da als die Weltraumzwerge bezeichnen würden.
Ja.
Es waren sogenannte Abhumane, das heißt nicht eine Alienrasse, sondern eine. Die Geschichte der Squads war, dass sie quasi Nachkommen von Siedlern, menschliche Kolonisten sind, die im galaktischen Kern auf Planeten gelebt haben. Und als diese Warpstürme kamen, die die menschlichen Welten isoliert haben, hatten die quasi keine Orte mehr, wo sie leben konnten wirklich, weil die Oberflächen dieser Planeten, auf denen sie waren, waren lebensfeindlich. Also mussten sie in den Untergrund gehen und haben sich quasi über diese 5000 Jahre zu kleinen, quadratischen, bärtigen Männern entwickelt. Männer und Frauen damals noch. Und wurden im Grunde zu dem, was wir als typische Weltraumzwerge bezeichnen. Die hatten einen starken Biker-Vibe mit Steampunk. Aspekten. Halt, die sind mit Kriegszügen in den Kampf gerückt.
Ja.
Auf Motorrädern mit Ledermanteln. Die, als dann klar wurde, dass Games Workshop, also die Firma, die 40K vertreibt, einen etwas ernsteren Ton möchte, haben die halt gemerkt, die Weltraumzwerge sind ein bisschen zu silly. Die waren nicht ernst genug.
Ach, anhaltender Recherche komme ich zu folgendem Schluss.
Tippen! Okay, das ist ein Gedanke, der überrascht mich ein bisschen. Also ich meine, wir sind ja jetzt mal durch alle Völker durch, ne? Und wir haben so die Orks, die komplett Banane sind, die Adeptus Sororitas, die auf ihre religiös-fanatische Weise auch komplett Banane sind. Und ausgerechnet Zwerge halten die für zu abgefahren.
Ja, frag mich nicht.
Okay, ja.
Frag mich nicht. Es ist zumindest das, was ich in Erfahrung bringen konnte.
Naja, okay.
Die in Lore wurden die Squads von den Tyranniden einfach aufgenommen und sind ausgestorben. Jetzt, 2023, stellt sich quasi in Lore heraus. Nee, die Squads wurden nicht ausgelöscht. Nein. Die Squads waren nur eine von vielen Fraktionen der Ligen von Wotan. Die Ligen von Wotan haben also dieselbe Hintergrundgeschichte wie die Squads, dass sie quasi Nachkommen menschliche Kolonisten sind, die sich im galaktischen Kern niedergelassen haben. Und dort
dabei klein und quadratisch wurden.
Genau. Der Unterschied ist, die Ligen von Wotan heißen so nicht, weil das Volk selbst sich als Wotan bezeichnet, sondern die einzelnen Mitglieder dieses Volkes heißen Kin. Verwandte, glaube ich, auf Deutsch übersetzt. Die Wotan sind die Namen für die Supercomputer, die mitgeschickt wurden, um den Kolonisten alles zu bieten, was sie benötigen, um die Kolonien aufzubauen.
Okay, jetzt wird es komplett verrückt, ja.
Das heißt, Agrartechnologie, Minentechnologie, Klonmaschinen, Wissensinformationsspeicherung, alles, was die Kin benötigen, ist in den Wotan drin. Diese riesigen Maschinen, die jetzt seit 15.000 Jahren laufen. Diese Maschinen sind quasi für die Kin jetzt quasi Götter.
Ja, aber sehr, sehr praktische Götter, wenn die einfach alles gewähren, was du eintippst.
Ja.
Okay, ich vermute mal, also jetzt schieße ich mal ans Blaue. Also warum sollten die Krieg führen? Weil die haben ja quasi einen Star Trek Replikator dort stehen, die können rantreten, können sagen, hier Grey, heiß, und dann kriegen die das raus. Aber jetzt vermute ich mal, der Scheiß muss an irgendeinem Ende mit Rohstoffen gefüttert werden und das ist der Grund, warum die Krieg führen. Wie weit liege ich daneben?
Jein. Die Kin, sie sind halt isozialistisch. Sie sind quasi die Mineralienversion der Tyranniden. sie brechen den Planeten wirklich auf jegliches verbrauchbares Material runter. Und sobald das weg ist, wird der Planet verlassen.
Ja, okay, aber wozu brauchen die das Material?
Weiß ich nicht. Ganz ehrlich gesagt, der typische Gedanke von Zwergen, sie graben zu tief und zu gierig. Die wollen halt einfach nur Profit machen. Ja. Das ist nämlich der Hauptaspekt an den Kin, weil die arbeiten weniger wie so eine religiöse Gruppe, wie alle anderen Fraktionen in 40K, sondern mehr wie eine Firma. So nach dem Motto, wir müssen Profit machen. Wir müssen da rausgehen und Profit machen, weil im letzten Quartal haben wir 2% Profit gemacht, also müssen wir im aktuellen Quartal 3% machen.
Ja, aber haben die da jetzt noch diesen Biker-Steampunk-Vibe? Gar nicht mehr?
Gar nicht mehr. Die haben so eine Mischung aus Wikinger, also so runenverzierte Rüstungen, vermischt mit hochtechnologisiertes Ambiance.
Ja, aber to be fair, Wikinger ist ja auch bloß ein, also jetzt kann ich mal mein Geschichtsstudium wieder rausholen. Wikinger ist letztlich auch bloß ein Sammelbegriff für skandinavische Handelsreisende. Also Wikinger heißt nicht zwingend, dass das diese Barbaren sind, die an Land gehen und alles raiden, sondern in 99% der Fälle sind das Händler aus Skandinavien.
Das trifft es tatsächlich auch ganz gut. Mhm. Die Kin in den meisten Fällen, wenn man mit denen verhandeln kann, also wenn man sich darauf einlässt, mit denen einfach einen Handel zu treiben und sagen, ey, okay, ihr dürft so und so viele Prozent dieses Planeten abbauen für Hilfe, wenn ihr mir gegen diese Alien-Invasion helft.
Dann lassen die sich drauf ein.
Ja.
Okay. Profitorientiert halt.
Genau.
Also warum Truppen und Material verschwenden, wenn man einen Deal draus machen kann, okay, ja.
Genau. Aber halt, wie die Zwerge von Warhammer Fantasy, halt sind die Kin extrem nachtragend und misstrauisch und quasi auf sich bezogen. Die sagen halt, nein, kein Außenseiter darf bei uns rein, kein Außenseiter darf bei uns die Geheimnisse erfahren. Das Imperium darf nicht erfahren, dass wir eine gigantische KI haben.
Ach, die haben richtig noch KIs.
Die Wotan sind eine KI.
Weil das ist ja quasi die einzige KI, die noch in dem Universum existiert. Also die Menschen haben ja im Prinzip alles ausgelöscht, was KI-mäßig ist, und die anderen sind entweder zu dumm oder zu aggressiv oder zu primitiv, um KIs zu entwickeln, okay? Ja, krass.
Genau. Und da kommen vielleicht noch dazu die Ironkin, die Eisenverwandten oder die Eisenbrüder. Nämlich erstens aus ideologischen Gründen und um ihre Truppen zu verstärken, nehmen die Kin quasi KI-Roboter als Brüder auf. Also sagen wirklich, okay, dieser Roboter wurde gebaut, das ist jetzt mein Bruder. Also die nehmen KI-Wesen auch, also KI-gesteuerte Roboter wirklich als eigenständige Lebewesen auf. Und betrachten die auch als ihre Brüder. Weil die Kinder selbst sind auch alle nur geklont. Weil warum sollte man sich fortpflanzen, wenn dein, in Anführungszeichen, Gott dir einfach den perfekten Kolonisten wieder ausspucken kann?
Ja, klar. Also du kannst natürlich auch Krankheiten und alles vermeiden und sowas. Wie gesagt, ich höre zwar nicht zum ersten Mal von denen, aber ich bin mit denen ihrem Hintergrund halt so gar nicht vertraut. Und ich bin mir nicht sicher, wie ich die bewerten soll. Ich meine, einerseits ist das ein kreativer und mutiger Approach, Zwerge in eine andere Rolle als das typische Steampunk-Setting zu packen, weil Zwerge, klassisch Fantasy, das sind halt Dampf und Rohre und Metallspinnen und Zwergenkonstrukte und so ein Scheiß drumherum. Meistens hocken die in der Tiefe, haben zu tief gebuddelt und beschützen in ihrer ewigen Aufgabe die restliche Welt davon, dass diese Scheiße, die da irgendwo im Boden lauert, halt hochkommt und die Oberfläche bedroht. Das ist so das Standard-Zwergen-Trope in jedem Fantasy-Setting. Ich tue mich aber auch schwer, mir gerade Zwerge in Nadelstreifen und Krawatte vorzustellen. Da bin ich am ehesten noch bei Shadowrun angekommen, wo es noch halbwegs passt, aber selbst da, also ich bin gerade literally nicht sicher, ob es mutig ist oder ob es eine dumme Idee ist.
Du denkst vielleicht tatsächlich mehr, ich glaube, du nimmst das mit diesem kapitalistisch orientierten Aspekt ein bisschen zu wörtlich.
Ich bin sehr im Corpo-Style gerade angelandet. Ja.
Die denken Corpo, aber sie verhalten sich halt nicht wirklich wie Corpo. Also die meisten Kinder laufen halt trotzdem noch in Rüstungen rum. Also in Runen bewährten Rüstungen.
Da bin ich aber hin und her gerissen. Ich fände es halt auch, ich finde die Nadelstreifen-Anzug-Version von Space-Zwergen ehrlich gesagt auch spannend. Auf irgendeine Art und Weise. Ich meine, dann sind wir wieder relativ, ja, everything's a remix. Wie heißt denn dieses eine scheiß Volk in Star Trek? Seinen 385 Handelsregeln. Ferengi, die Ferengi. Die sind, mal abgesehen davon, dass die optisch anders aussehen, aber sowas könnte ich mir halt auch vorstellen. Die sind halt sehr auf Handel und die haben halt ganz viele Handelsregeln und die würden halt ihre eigene Mutter verkaufen, um irgendwie Profit zu machen, sowas in der Richtung. Und das ist halt auch so ein Aspekt von Zwergen im klassischen Fantasy-Setting. Deswegen könnte ich es mir ehrlich gesagt auch wirklich Corpus-Style in Nadelstreifen vorstellen, aber nicht in einem Grimdark-Universum, das ständig Krieg führt. Weil wo ist denn die fucking Grundlage zu handeln?
Ich glaube, die Kin handeln halt untereinander. Also das muss man wirklich bedenken, die sind noch isolierter als das Imperium. Die handeln, also wenn es nach denen ginge, würden sie mit anderen Völkern gar nicht interagieren, sondern nur untereinander arbeiten. Und sie haben halt diesen gewissen, diesen Ahnen. Also der einzige wirklich große ideologische, religiöse Aspekt ist halt diese Ahnenverehrung. Das heißt, wenn ein Kin stirbt, dann wurde halt zur Informationsbewahrung sein Bewusstsein in den Wotan hochgeladen. Und das hat sich aber über diese Jahrtausende zu einem Ritual entwickelt, dass, obwohl es schon 5 Versionen von diesem einen Typen gab, wurde jedes Mal, wenn der gestorben ist, sein Bewusstsein in den Wotan hochgeladen.
Moment, jetzt stopp. Wie 5 Versionen von dem einen Typen reinkarnieren die?
Nee, mehr im Sinne von dieselbe Version, also dieselbe Grundtemplate von diesem einen Kin wurde geklont. Der hat zwar relativ, die haben halt vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht einfach, dass es sich quasi nicht lohnt, diese Person nochmal also diese Vorlage schon wieder hochzuladen, nur weil er gestorben ist.
Aber es ist aus Tradition ihr Friedhof geworden. Deswegen laden die prinzipiell alle erstmal dort hoch.
Ja, okay. Und da ist die Krux bei den Kin. Weil, ich habe ja vorhin gesagt, diese Wotan wurden 15.000 Jahre lang nicht abgeschaltet, werden aber dafür tagtäglich mit haufenweise Daten vollgeballert. Irgendwann geht die Maschine kaputt.
Ja, entweder das oder es ist ja eine KI, oder sie richtet sich gegen ihre Erbauer. Also irgendwann gibt es ja, das ist ja der Klassiker, irgendwann gibt es so diesen Task, ey, lass mal alle Umweltbedrohungen aussortieren. KI rechnet 5 Jahre und stellt dann fest, ja Moment, die größte Bedrohung ist der Mensch selbst. Hier, wir fangen mit Markus Söder an und arbeiten uns dann die Nahrungskette runter an Vollidioten. Und dann nehmen wir den normalen Rest auch noch mit.
So ähnlich ist das auch hier. Erstens, die Wotan fangen an, extrem langsam zu reagieren. Das heißt, die kriegen den Befehl, wir müssen nach Nordwesten der Galaxie expandieren. Was ist die beste Route? Was ist die beste Truppengröße? Und was früher vielleicht 2 Tage zum Berechnen brauchte, dauert jetzt 3 Jahre.
Ja, weil 6 Milliarden Tasks offen sind.
Genau. Das andere ist, diese KIs haben angefangen, gewisse Ticks zu entwickeln.
Da geht's los.
Nicht zwingend tödlich momentan, aber halt, die haben gewisse Macken entwickelt. Wie eben diesen Gedanken wegen, wir müssen weiter expandieren, obwohl es gar keinen Grund dafür gibt.
Okay, also dadurch, dass es so ein junges Volk ist, bieten sich natürlich verschiedene Möglichkeiten. Ich sehe gerade, irgendwie ist so eine große Abhängigkeit von diesen KIs. Dort könnte es noch krachen irgendwann auf die eine oder andere Form. Sei es jetzt dadurch, dass die Buden überhitzt sind und ihren 6 Millionen Tasks sich einfach abschalten. Bluescreen und ganze Bevölkerung ist im Arsch auf einmal. Und so einen technologischen Dark Age wieder angekommen, ähnlich wie die Menschen. Oder Option B, die KI sagt irgendwann, Moment, also was am meisten nervt, seid eigentlich ihr, die ja die ganze Zeit Scheiße eintippt. Wenn ich den Planeten von euch befreie, können alle viel geiler leben.
Danke, Fremder. Endlich herrscht hier wieder Ruhe.
So, tschüss.
Nein, bitte bleib doch bei mir.
Nee, lass mal.
Das andere Problem tatsächlich, wo du gerade Menschen erwähnt hast, die Kin sind an sich, ja technisch gesehen, human, sind Menschen. Homo sapiens rotundus ist die Bezeichnung.
Rotundus?
Ja.
Bei Shadowrun ist es robustus, aber okay. Ja.
Das wissen die Kin natürlich. Die wissen auch, wie das Imperium regiert, wenn sie herausfinden, da ist eine KI bei den Ligen dabei oder sogar 14 KIs momentan. Das andere ist, Menschen, also gehören die doch zu uns? Also haben die doch gar kein Recht zu sagen, fickt euch. Nö, ihr gehört jetzt plötzlich uns. Und das wollen die natürlich nicht. Natürlich muss man natürlich bedenken, es ist jetzt auch von der Lore her jetzt nicht ganz so ausgearbeitet wie die anderen Fraktionen, weil die sind 2 Jahre alt. Da ist aber noch nicht so viel hinter. Ich glaube, es gibt vielleicht 2 oder 3 genannte Charaktere in der Fraktion. Optisch finde ich die jetzt auch nicht ganz so toll. Also ich finde die interessant, aber halt, wie gesagt, ich glaube, ich würde mir wahrscheinlich einfach mehr so Runen-Roboter wünschen. Die fehlen mir gerade.
Du hättest gerne mehr diesen skandinavisch-schamanistischen Aspekt.
Ja, genau.
Ja gut, aber da haben wir ja schon so 2 Richtungen. Also ich fände richtig krasse Korpo-Zwerge, fände ich auch irgendwie interessant. Aber ich kann mir die aus Verrecken nicht im 40k-Universum vorstellen, weil es da einfach größere Probleme gibt, als Handel zu treiben. Ja, Runen-Zwerge würde halt mehr so in dieses alles hat einen religiösen Overtone Modus von 40k reinpassen. Bin ich gespannt, wo das hinläuft.
Vielleicht optisch kann man die sich am besten, wenn du Deep Rock Galactic gespielt hast, kannst du dir vielleicht die so vorstellen.
Ich habe es nicht gespielt, aber das wäre das erste Spiel, was ich damit assoziiert hätte. Als Zwerge, die als Zwergensachen machen in Space, also quasi die fliegen zum nächsten Gesteinsbrocken, den sie finden und versuchen dort Rohstoffe draus
abzubauen. Das sind die Ligen von Wotan,
ja,
im Grunde. Nur eben, dass das dann eben noch vielleicht dann jemand drauf wohnt. Und die liegen einfach eben, dieses Zitat, das ich vorhin vorgelesen hatte, von wegen, Das ist mir vollkommen egal, ob ihr drauf wohnt. Mhm. Ich gebe euch 5 Werktage Zeit, abzuhauen, bevor euch einfach in die Scheiße bomben und einfach alles abarbeiten.
Ja, okay. Gut, sind wir ebenfalls mit Xenos durch. Wie gesagt, die bunteste Palette von allen. Die verschiedensten Völker von allen. Alle nochmal mit ziemlich tiefer Lore. Und sag mal, auf unserem Tacho stehen jetzt fast 6 Stunden reine Aufnahmezeit. Ich glaube, damit haben wir auch einen Rekord dahingehend gebrochen. Ich meine, das Einzige, was ähnlich lang war bei der Aufnahme, ist, ich glaube, der 2023er Gaming-Jahresrückblick, wo ich Vince und Waldi gesagt habe, sucht euch maximal 10 Spiele raus, die ihr präsentieren wollt. Und die haben sich natürlich die maximalen 10 Spiele rausgesucht. Bei Warhammer 40k war mir das klar.
Ja.
Und der Gag ist ja, wir haben ja auch nur an der Oberfläche gekratzt.
Ich hatte noch damals gefragt, als du das vorgeschlagen hast, wie viele Äonen hast du eingeplant?
Ja, bei meiner Lebensführung dieses Jahr noch. Aber das hängt, steht und fällt natürlich wieder entsprechend mit Feedback. Ich bin gerade im Überlegen, wir haben so viele leere Versprechungen schon aufgemacht dieses Jahr, ehrlich gesagt. Ich glaube, wir halten uns mal bedeckt und denken so im Geheimen hinter den Kulissen darauf rum, ob es noch weitere Themengebiete gibt, auf denen man bei Warhammer 40k ein bisschen rumkauen kann. Jetzt haben wir erstmal die Fraktionen vorgestellt. Jetzt könnte das natürlich für jede Person, die das hört, Fragen aufkommen. Hey, Moment, was gibt's denn dafür? Einheiten, Technologien, wie genau sind die zustande gekommen? Also ohne jetzt irgendeine Richtung vorzugeben, aber Lore wäre ein mögliches Thema, Einheiten wäre ein mögliches Thema. Sicher fallen uns noch 3, 4, 5 ein, das machen wir aber hinter den Kulissen jetzt mal für uns aus. Uns interessiert, glaube ich, was interessiert uns hier eigentlich? Was eure Lieblingsfraktion ist, vielleicht von den Vorgestellten, oder?
Lieblingsfraktionen oder vielleicht die Kenner vielleicht schon, ob die vielleicht zu den Untergruppen was hören wollen. Möchte vielleicht jemand was von den Night Lords der Chaos Space Marines mehr erfahren oder sowas zum Beispiel?
Ja, ich.
Nee. Ich habe mich heute sehr stark daran orientiert, wie es der Adeptus Ridiculous Podcast macht. Nämlich, die machen auch einen Warhammer 40.000 Podcast im englischsprachigen Bereich. Kann ich sehr empfehlen nebenbei, wer Englisch versteht. Und die versuchen das auf 1 Stunde zu begrenzen pro Fraktion, wo ich sage, funktioniert
oft ist, nicht. Ist eine Challenge. Also ich glaube, wir haben heute einzelne Fraktionen dabei gehabt, wo wir hart an der Stunde gekratzt haben und schon rangegangen sind mit, wir versuchen mal wirklich bloß oberflächen Scraping zu betreiben. Ja?
Genau, also nebenbei, ich persönlich muss jetzt mal betonen, Stefan sieht auch meine Notizen. Ich habe nur die Zettel ausgedruckt, wo meine Zitate drauf sind. Alles andere habe ich aus dem Kopf gemacht.
Vielleicht, weil du das schon so ein bisschen angerissen hast, vielleicht machen wir trotzdem mal zum Abschluss so ein, ihr habt jetzt quasi so ein bisschen die Fraktion dieser Welt gehört, nebenher ein ganz klein bisschen Lore mit geliefert gekriegt und habt erstmal so einen ganz, ganz groben Überblick. Das war erstmal so der Grundgedanke hinter der Folge. Jetzt ist die Frage, kannst du spontan Medien außer dem Adeptus Ridiculous Podcast nennen, wo du sagst, wenn ihr jetzt irgendwie angefixt auf die Welt seid und nicht warten wollt, bis der Kaffeepot-Podcast die nächste Folge weitergeschnitten hat. Wo ist ein guter Einstieg in Warhammer 40k?
Da muss ich betonen, ich gucke ja nur, also im Grunde nur englischsprachig. Also ich kann nur Englisch empfehlen. Und da kann ich definitiv den YouTuber Bricky empfehlen, der auch den Adeptus Ridiculous Podcast mitleitet.
Bricky mit Y wahrscheinlich.
Genau, B-R-I-C-K-Y. Der hat vor 4 oder 5 Jahren All 40k Factions Explained Part 1 and 2 gemacht. Und macht jetzt momentan ein Remake, um quasi diese Fraktionen nochmal im Detail mit besseren Details und richtigen Hintergrundinfos zu erklären. Er macht das sehr viel mit, ich habe mich da auch sehr stark an ihm orientiert. Ich habe sehr viele der Zitate, die er benutzt hat, habe ich tatsächlich auch benutzt, weil sie einfach die Fraktionen aus meiner Sicht sehr gut widerspiegeln. Und
aber wir haben es besser gemacht auf alle Fälle.
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, er hat es auf 2 Stunden runterbrechen können.
Das schaffen wir nicht.
Nee.
Haben wir aber von Anfang an gesagt.
Ja. Und er hat danach noch jede Space Marine Legion erklärt.
Das wäre auch noch, also so Unterkategorien, die Space Marines und die Chaos Space Marines haben ja noch einen Arsch voll Unter-Chapters. Ja.
Wenn wir wollten, könnte man zu jeder Fraktion der Space Marines einen eigenen Podcast machen.
Weil, ja, aber es geht ja nicht darum, was wir wollen, sondern was die HörerInnen wollen. Schriftlich, das zählt schon mal wie 5 Stimmen. Und wenn es dann 2 Leute schreiben, dann funktioniert das ganz anders. Ich überlege gerade, mit was man auch so im Warhammer 40k einsteigen könnte. Also ich habe ja vorhin schon mal das Computerspiel Rogue Trader genannt.
Tatsächlich, Space Marine 2 ist ein wunderbarer Einstieg, weil du brauchst nicht viel Hintergrundwissen. Weil im Grunde
uns ist ein sehr solider Third-Person-Shooter, glaube ich.
Weil an sich musst du nur wissen, da sind die Typen und die erschießt du. Mehr musst du erstmal nicht wissen. Mhm. Wenn du dich interessierst dafür, warum da plötzlich ein Baby rumfliegt, das kannst du noch mal hier nachhören.
Ich habe ja Bilder gesehen von Space Marine 2 und den ersten Teil habe ich ja gespielt. Und ich glaube, dass es schwierig ist, sich bei derart beeindruckenden Bildern, weil das ist wieder so ein Game. Also es kommt ja immer viel Scheiße bei den Games raus, zugegebenermaßen. Aber es gibt so echt ein paar Perlen. Und Space Marine 2, auch ohne das selbst gezockt zu haben, aber das ist ja so ein Ding, da kannst du ja jederzeit die F12-Taste drücken oder die Drucktaste. Ja. Je nachdem, wo du spielst, dann hast du halt einen geilen Screenshot, weil im Hintergrund geile Scheiße passiert. Mhm. Wenn dich das nicht huckt und das nicht fasziniert, dann bist du innerlich tot, finde ich.
Ja, ich meine, selbst ich als jemand, der die Space Marines nicht ganz so toll findet, muss sagen, absolutes Cinema.
Ja, voll, voll. Und bei Rogue Trader ist halt, glaube ich, viel zu lesen. Das war mein Eindruck. Ja. Ich habe es auch nicht durchgespielt. Und es passiert nicht oft, dass ich ein Spiel dann zur Seite lege und sage, okay, sorry, wenn ich ein Buch wollte, hätte ich mir ein Buch geschnappt. Darauf muss man vorbereitet sein.
Also ich sag mal, aus der Videospielbranche kann ich tatsächlich 2 Spiele gerade noch empfehlen, die vielleicht nicht ganz so viel Vorwissen voraussetzen. Nämlich einmal Blood Shooters in Thief. Das ist so ein 2D-Shooter, wo du einen Ork spielst, der eine ganz wichtige Aufgabe hat, nämlich sich seinen Horse Quick zurückholen. Es ist ein dummer 2D-Shooter, so im Metal Slug-Stil. Und das andere ist ein Multiplayer-Rennspiel-Shooter im Stil von Twisted Metal.
Okay.
Kann man am ehesten schreiben. Nämlich Speed Freaks. Da spielst du Orks, die halt in ihren aufgemotzten Karren durch die Gegend fahren und sich gegenseitig erschießen.
Okay, also Ork-Games auch nochmal hervorgehoben. Ich würde wirklich nochmal sagen, wenn ihr einen sehr beeindruckenden, vollkommen dialogfreien Einblick in die Warhammer 40k-Welt, insbesondere in die Taktiken und was für stampfige Scheißmächte so ein Space Marine aufbringt, wirklich mal Astartes, also Astardes, auf YouTube suchen. Meistens gibt's dann sogar irgendwie alle 8 Teile oder sowas. Der hat das ursprünglich mal in so 3-Minuten-Teile oder so runtergesplittet. Ihr werdet nichts verstehen. Also jedes Mal, wenn ihr irgendwas seht, werdet ihr denken, what the fuck, was ist da los? Aber wenn das keinen Appetit auf mehr macht, auch dann ist euer Gehirn quasi abgeschaltet.
Da wurde, ich habe es persönlich nicht gesehen, aber angeblich diese Secret-Level-Folge von Secret Level oder wie das heißt, diese irgendeine Amazon-Serie anscheinend, die haben auch zu Warhammer 40.000 eine Episode gemacht. Soll wohl extrem geil sein, weil es darum geht, dass quasi sich eine Gruppe von imperialen Gardisten gegen einen Chaos-Space Marine wehren müssen. Und wie verheerend der ist.
Ja, okay. Und abseits dessen im Prinzip einfach alles, was Henry Cavill sagt, stellvertretend für uns Nerds.
Ach ja, apropos genau. Bücher, wenn Bücher vielleicht euer Metier sind, die Eisenhorn-Bücher kann ich sehr empfehlen. Der Unendliche und der Seher soll wohl extrem gut sein und sehr unterhaltsam sein. Das ist so meine ersten Vorschläge an Büchern. Angeblich dann noch die Kiefer's Kane-Bücher sollen auch toll sein. Oder die Gorn's Ghosts-Bücher. Da weiß ich gar nicht, wie auf Deutsch heißen. Und, Assassinorum Kingmaker soll wohl auch sehr gutes Buch sein.
Okay. Also jetzt haben wir einen großen Pulk, mit dem ihr euch weiter einlesen könnt. Noch lieber wäre es uns natürlich, dass ihr auf den typischen Feedback-Kanälen aka info@kaffeesatz-chemnitz.de oder ihr schaut auf kaffeesatz-chemnitz.de und sucht euch dort einen Social-Media-Bereich eurer Wahl raus, einfach Feedback dalasst und dort sagt, das war aber irgendwie interessant, mal in diese Welt reinzutauchen. Ich würde gern mehr über diese Welt wissen. Ich würde gern mehr über den Fantasy-Ableger wissen, maybe. Mich würde auch voll dieses Trench Crusade, was ihr da mal am Rande erwähnt habt, voll interessieren. Und Star Trek interessiert mich sowieso auch und sowas. Also wir haben hier genügend Leute da, die sich mit gewissen Nerdwelten auskennen. Mehr dazu beitragen, also das Projekt von Frank und mir wird jetzt wahrscheinlich neben den 12 anderen werden, hier noch ein bisschen ein paar Warhammer-Sachen durchzugehen. Das funktioniert aber insgesamt besser, wenn wir so ein bisschen Antrieb von hinten haben.
Genau.
Ihr könnt die Kommissare zu unserem imperialen Motivationsschub sein, könnt hinter uns stehen und sagen, wir schießen euch fucking nochmal die Knie Scheiben weg, wenn ihr nicht über Thema XY redet. Die Kanäle habt ihr gerade gehört und damit sind wir bei guten 5 Stunden 54 reiner Aufnahmezeit.
Puh, nicht schlecht.
Das heißt, wenn wir noch 5 Minuten reden, haben wir genau die 6 Stunden Marke geknackt. Gibt es noch irgendwas Abschließendes, was du loswerden möchtest, Frank?
Ich könnte noch ein paar Zitate vorlesen.
Alles, was die 6 Stunden noch voll macht. Mal nebenher, was viele vielleicht nicht wissen, mal so ein Blick hinter die Kulissen. Ne? Mhm. Wir nehmen das immer auf, dann setze ich mich in der freien Zeit, die ich habe, ich muss schon lachen, wenn ich es ausdrücke, setze ich mich hin und schneide das tatsächlich. Und das ist aber auch das, was du sagst, das ist halt Arbeit. Was ich damit ausdrücken möchte, ist, pro aufgenommener Stunde Podcast stecken hier 2 Stunden Arbeit mindestens nochmal drin, je nachdem, was es für eine Folge ist. Deswegen wäre ich unendlich dankbar, wenn irgendjemand, ihr müsst nicht klatschen oder sowas, aber wenn ihr euch diese 2 Minuten Arbeit macht und mal kurz irgendwie was an Feedback dazu schreibt, das hilft mir irgendwie sehr, mich so moralisch aufrechtzuerhalten. Denn wie so ein imperialer Gardist in Warhammer 40k habe ich keine Ahnung, wofür ich das mache. Ich kenne nicht mal Hörerzahlen, wirklich nicht. Ich weiß nicht, ob uns 10 Leute hören, 100 Leute, 500 Leute. Ich habe keinen Dunst. Und das ist so mein Antrieb. Ihr könnt die Kommissare des Kaffeepot sein. So, genug in Selbstmitleid gewälzt. Frank hat noch ein paar Zitate zum Rauskommen und dann kriegt man die 6 Stunden rein.
Zitate und lustige Geschichte, die mir reingefallen ist.
Ja, auf alle Fälle. Fox.
Orks, Zitate oder Orks-Geschichte?
Erst die Zitate und dann die Geschichte zum Abschluss, bitte.
Okay, dann lese ich noch ein Zitat vor, wie wohl so ein Eintritt in den Warp aussehen könnte. 7 Monate und es sind nicht mal 40 von uns übrig. Kein Essen, wir mussten die Crew essen. Haserfüllte Bissen aus ledrigem Fleisch und trockenen Knochen. Es gibt kein Wasser. Die Tanks wurden während des Sturms beschädigt. Wir tranken Promethion-Treibstoff, Waffenöle, Kühlmittel. Mein Lord, wir bringen uns gegenseitig um und trinken das Blut, um am Leben zu bleiben. Ein Zitat von Argyle Tall, weniger als 1 Minute nach Eintritt in den Warp.
Oh, Jesus Christ. Okay, und du hast noch eine lustige Geschichte zum Rauskommen.
Genau.
Frank grinst so, ich bin mir nicht sicher, wie lustig.
Es ist eine lustige Geschichte tatsächlich.
Keine Anführungszeichen.
Ja, nee, tatsächlich. Gut, und zwar, es ist nur so typisch eine Gruppe von Gardisten, imperiale Gardisten, halten die Stellung gegen Orks. Die Orks kommen in Wellen, machen Boah! Und rennen auf dir zu und lassen sich erschießen von den Lasergewehren der Gardisten. Irgendwann macht es aber Klack, Muni alle. Fuck, was machen wir jetzt? Die Gardisten sehen halt die Orks auf sich zukommen. Einer von denen sagt sich, Bang! Also macht wirklich einfach nur dieses Bang-Geräusch mit seinem Mund. Und einer der Orks fällt tot um. Also machen die anderen Gardisten mit. Okay, cool. Bang! Bang, bang, bang! Bang, bang, bang! Und mehr tote Orks fallen um. Das geht dann auch eine Weile dran. Und du machst immer wieder Bang! Bang, 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 bang! Bis eine Gruppe von Orks über den Hügel kommen, so in einer kleinen Gruppe in sich zusammengeschlossen. Die Gardisten machen wieder Bang! Und die Orks fallen aber nicht tot um. Die Gardisten versuchen immer noch, bang, 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 bis die Orks nah genug rankommen, dass die Gardisten hören, was die Orks vor sich hin murmeln. Bin ein Panzer, bin ein Panzer, bin ein Panzer, bin ein Panzer, bin ein Panzer.
Alles klar. Gute Geschichte zum Rauskommen. Was bleibt uns noch zu sagen? Vielen, vielen Dank für diesen tollen Abend mit Bier, Pizza und Nerdgelaber. Ich hoffe, wir machen das bald wieder. Machen wir auch, ja. Das wissen wir schon.
Wir haben ja schon andere Themen eh noch in der Pipeline.
Noch und nöcher, noch und nöcher. Von daher bleibt mir nicht viel zu sagen, außer vielen, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Durchhalten.
Ja.
Bis demnächst und wir gehen raus mit Orks, 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 Orks. Wir nutzen das für Alien Xeno Voices.
Es gibt nichts loyal. Dankeschön. Es gibt nichts, das dir treuer ist.
Outtake Nummer 1. Fang den Satz nochmal an.
Dankeschön.
Bip. Wir kommen nochmal rein. Bip. Falls jemand uns einen Steampunk-Pass. Na, jetzt wirkt übrigens das Estrella langsam.
Bip.
Nochmal was?
Jetzt nicht das alte Meme. All according to Kekaku. Kekaku Meme Plan.
Ich bin nicht mal sicher, ob man gerade dieselbe Sprache widerspricht. Bip.